Dominik.
Sebastian.
Du weißt, sie sind da draußen, oder? Und beobachten uns. Hattest du auch schon mal so ein Ereignis, so ein nicht erklärbares Ereignis, was ein UFO oder sowas ähnliches hätte sein können?
Sebastian, die Wahrheit, die ist irgendwo da draußen. Ich gebe dir recht. Es gibt paranormale Phänomene. Wir müssen nur die Augen aufmachen. Aber die da oben, die wollen nicht, dass wir das wissen.
Merkel?
Bitte was?
Die da oben,
Frau Merkel. Dass du immer gleich politisch werden musst. Herrje, wir hatten doch so einen Lauf.
Ja, aber du weißt, ich muss sowas immer unterbrechen.
Na gut.
Ich kann nicht lang genug ernst bleiben.
Hallo Sebastian und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom TV-Serienstars-Podcast. Und Sebastian, du hast es ja schon so leicht angeteasert, über was wir heute sprechen werden.
Ja, wir reden über eine der größten Kultserien der 90er Jahre, würde ich mal sagen, und zwar über Akte X. Und wie ich ja schon eingangs es angedeutet habe, wollte ich erstmal von dir wissen, hattest du mal ein Ereignis oder ein Phänomen, das du dir nicht erklären konntest und was so in diese Richtung gehen könnte?
Ja, Sebastian, jeden Morgen, wenn ich aufstehe und in den Spiegel sehe und mir denke, meine Güte, wie kannst du nur so gut aussehen? Das ist doch nicht normal. Direkt nach dem Aufstehen.
Und dann merkst du, das war gar nicht der Spiegel, sondern das war der Fernseher.
Der immer noch läuft, ja. Weil ich wieder vor dem Fernseher eingeschlafen bin.
Nee, aber jetzt grätsche ich hinein, weil ich hatte mal so ein Ereignis, muss ich sogar ganz ehrlich zugeben. Jetzt werden wahrscheinlich alle Aluhutträger da draußen schreien, ja siehste, er auch. Er ist einer von uns.
Erstaunlich. Ich habe mich gefragt, wann zuerst das Wort Aluhut kommen wird. Ob wir es schon in Minute 1 oder in Minute 2 schaffen. Du hast es, glaube ich, in Minute 2 geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Hiermit überreiche ich dir den goldenen Aluhut als derjenige, der zuerst diesen Wort verwendet hat. Aber nein, schieß los. Erzähl mir dein paranormales Erlebnis. Ich höre.
Ja, das war in einem Irlandurlaub mit meinen Eltern zusammen. Da sind wir mehrere Sommer immer in Urlaub gefahren.
Sind wir jetzt gleich bei Loch Ness?
Ja, nee, das ist ja Schottland und nicht
Ach
Irland.
Ach so, entschuldige, ich habe mal wieder meine Geografiekenntnisse, ne?
Die ersten werden wahrscheinlich sowieso sagen, das ist schon das Verwunderlichste, dass man im Sommer nach Irland fährt und nicht irgendwo in den Süden. Aber ja, das war im Süden von Irland, wo wir waren. Und ich weiß noch, ich bin eines Nachts aufgewacht und bin hoch in die Küche gegangen, um mir irgendwas zu trinken zu holen, habe aus dem Fenster gesehen. Und von unserem Fenster, wir hatten da immer so ein Haus, das wir gemietet haben, konnte man auf einen nahegelegenen Wald sehen. Und hinter diesem Wald, es war also mitten in der Nacht, irgendwas 1 oder 2 Uhr, hat es so ausgesehen, als wenn so der ganze Wald brennen würde. Also es war alles so hell orange erleuchtet im Hintergrund. Ja, und wusste halt nicht, was es war. Hab mich dann wieder hingelegt und hab mir gedacht, am nächsten Morgen komm, da schaue ich doch mal nach, was das war, und bin dann mit dem Auto da hinten in die Ecke gefahren. Da war ich, oder ich weiß nicht, war ich da schon 18, bin ich da selber hingefahren mit meinem Vater? Ich glaube, da war ich schon 18 und bin selber hingefahren.
Das wäre für polizeiliche Ermittlungen unter Umständen vielleicht ganz interessant, ob du schon einen Führerschein hattest, dass du da hingefahren bist, okay?
Aber wie gesagt, das ist auch schon verjährt und dann ist das, glaube ich, auch nicht mehr rechtsrelevant. Auf jeden Fall, dort, wo das gewesen hätte sein müssen, war halt gar nichts zu sehen.
Nur ein Kornkreis. Obwohl da kein Korn war.
Ja. Sagen wir es mal so, es war schon sehr überraschend und sehr mysteriös, aber ich würde mir das jetzt nicht mit Außerirdischen erklären, sondern wahrscheinlich irgendein Wetterphänomen oder irgendetwas.
Der gute alte Wetterballon, ne?
Ja, nee, das war zu groß, aber auf jeden Fall, ich konnte es mir nicht erklären und es hatte schon etwas Komisches, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der glaubt, dass deswegen dann in dieser Nacht dort unbedingt Außerirdische gelandet sind.
Ja, jetzt wo du es so sagst, Sebastian, wenn ich zurückdenke, also ich kann jetzt auch kein konkretes Beispiel nennen, dass ich sage, das war ein paranormales Ereignis, das ich mir nicht erklären konnte. Also mit Sicherheit gab es in meinem Leben mal Ereignisse, ganz klassisch irgendwelche Flugobjekte am Himmel, wo man sich gesagt hat, was ist das? Das ist doch voll komisch, das ist doch kein Hubschrauber, das ist kein Flugzeug, das ist irgendein komischer Punkt, der sich da bewegt.
Das ist Superman.
Ja, sowas in der Art. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist. Solche Dinge mit Sicherheit mal in der Kindheit erlebt und mit Sicherheit verstärkt in den 90ern, will ich mal behaupten. Aber ansonsten vielleicht eher noch irgendwelche mysteriösen Geistergeschichten, weißt du, so klassische Sachen wie, ja, keine Ahnung, ein plötzliches Knacken auf einer Treppenstufe oder sowas, wo man sagt, ah, da ist jetzt wieder der Geist von Opa Karl oder sowas. solche Sachen, die man sich scherzhaft gegenseitig mal erzählt und an die man vielleicht im untersten Unterbewusstsein auch mal so ein bisschen denkt, es könnte vielleicht doch was nah dran sein, keine Ahnung. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber sonst würde ich jetzt sagen, nein. Tut mir leid. Aber Sebastian, wo wir gerade bei unseren privaten X-Akten sind. Ich habe ja, wenn wir an solche großen Schlachtschiffe von Fernsehserien gehen, das habe ich auch schon bei Babylon 5 und bei Next Generation gesagt und bei Akte X trifft es eigentlich noch viel, viel mehr zu. Ich habe bei so großen Serien immer Angst, dass, wenn wir darüber sprechen, hier so in unserem Format, 1 bis 2 Stunden lang, 1,5 Stunden bis 2 Stunden, dass wir da viel zu oberflächlich drüber hinwegrauschen und eigentlich nur Quatsch erzählen, weil zu Akte X gibt es ja auch eigene Podcasts. Und da ist es ja so, dass dann einzelne Episoden in einer Podcast-Folge besprochen werden. Und ich habe dann immer Angst, dass man sich dann mit solchen Größen und solchen Titanen der Podcast-Szene dann messen muss. Deswegen bin ich immer leicht eingeschüchtert im Rahmen meiner Vorbereitung von so einer Serie. Und Akte X ist wirklich ein Flaggschiff der 90er Jahre, würde ich sagen, was die Fernsehserien angeht. Denn Akte X hat viele, viele Eckpfeiler in die Fernsehlandschaft gerammt, die bis heute noch Gültigkeit haben.
Ja, Akte X hat es ja geschafft, eigentlich in die Kultur aufgenommen zu werden. Es gibt ja so viele irgendwelche Catchphrases, also dieses I want to believe, das ist ja eigentlich ja im englischen Sprachgebrauch eingezogen.
Ja, dieses Poster allein. Poster mit dem UFO drauf. Hattest du das in deinem Zimmer?
Nö.
Nö. Hast du jemanden gekannt, der es hatte?
Nee, ich kannte nur einen, der einen Gillian Anderson-Poster in seinem Zimmer hatte.
Aus der Bravo wahrscheinlich, oder?
Nee, das war eher so ein Hochglanzposter, Dina, was weiß ich, nicht groß. Der war ein Riesenfan von der.
Kannst du dich noch an die Plattenläden oder CD-Abteilungen in den Kaufhäusern erinnern, die immer so einen Klappständer für Poster hatten?
Ja,
da hast du immer so durchgeblättert, das waren immer so große Rahmen und dann hast du die Nummer dir rausgesucht, Poster Nummer 362. Oh, das ist das UFO mit dem I want to believe und dann hast du unten nach der Nummer geguckt in diesem Posterständer, um das rauszuziehen und es war nie da, es war immer ausverkauft, ich habe es nie bekommen. Wirklich sehr, sehr schade.
Ein weiteres Trauma deiner Jugend, das wir hier versuchen werden zu bewältigen.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, es ist so ein bisschen Selbsttherapie, dieser Podcast. Ja. Aber Sebastian, weißt du noch, was deine allererste Akte X-Folge war? Damals in den 90ern?
Ja, jetzt kommen wir gleich schon mal an einen sehr wunden Punkt, wo jetzt wahrscheinlich dann auch einige, und warum sollte ich mir anhören, was der denn da jetzt erzählt, nachdem er das gesagt hat? Weil ich habe damals Akte X nicht wirklich großartig verfolgt.
Grille zirp.
Ja. Wollen wir mal ganz kurz, das würde dann vielleicht auch dazu passen, zu den Eckpfeilern sagen, dass die Serie ist 1993 in den USA gestartet und kam dann im September 1994 nach Deutschland.
Pro 7.
Genau. Und ich muss sagen, da war ich 17 und da ging es so los, dass ich, glaube ich, Fernsehserien eher weniger geguckt habe in dem Zeitpunkt. Besonders so Abendfernsehserien und eher dann mich rausgemacht habe und versucht habe, irgendwo auf die Piste zu gehen.
Ich sag ja, Mädchen und Alkohol, das ist, irgendwann geht's los und dann wird die ganze Jugend verhunzt. Ja, Sebastian, ich kann mich noch an meine erste Akte X-Folge erinnern, ziemlich gut. Und ich habe die recherchiert und habe festgestellt, das war die 3. Folge der 1. Staffel. Das heißt, das muss irgendwann im September 94 gewesen sein. Da war ich sogar noch 13 Jahre alt. Ich vergesse immer, dass wir ja doch ein paar Jährchen auseinanderliegen. Und ich muss so in der 7. Klasse gewesen sein. Und das war die Folge, im Englischen heißt die Squeeze. Das ist diese Folge mit diesem Typen, der sich durch enge Öffnungen quetschen konnte, Jagd auf Menschen gemacht hat, um deren Leber zu essen und sich dann da irgendwie ein Nest gebaut hat. Das war tatsächlich sogar die erste Monster of the Week Folge von Akte X. Zu dem ganzen Thema kommen wir ja später auch nochmal. Und ich kann mich noch dran erinnern, ich habe das abends im Fernsehen gesehen und ich war völlig überrascht, sowas Brutales und Düsteres um diese Uhrzeit zu sehen. Sowas kannte ich damals eigentlich nur von Filmen her und auch so die ganze Machart und die ganze Aufmachung, das hat mich irgendwie, ja, sehr verwirrt und verstört, aber gleichzeitig auch unglaublich fasziniert und interessiert und ich hatte so erst den Eindruck, huch, da läuft irgendwas, was um diese Uhrzeit eigentlich noch gar nicht laufen darf. Und dann kam so der, ach guck mal, Akte X, das ist ja eine Serie und dann bin ich da immer so weiter eingestiegen. Aber diese eine Folge hat sich wirklich bis heute wahnsinnig bei mir in die Erinnerung eingebrannt, ja. Gut. Du hast ja so ein bisschen die Eckdaten schon genannt mit den 218 Episoden in, jetzt tue ich mich schwer, was die Staffeln angeht.
Also wenn du 218 Episoden sagst, dann sind es 11 Staffeln.
Ja, genau, 11 Staffeln. Hier kommen wir schon an den ersten Punkt. Für manche sind es auch nur 7 Staffeln, für andere sind es 9. Manche sagen halt auch 11 Staffeln. Also insgesamt sind es 11 Staffeln. Für viele ist die Serie nach der 7. Staffel mehr oder weniger zu Ende gewesen. Andere sagen, nee, die 8., 9. Staffel, da war dann Schluss. Und dann gab es natürlich 2016 bis 18 dann diesen, ja, Staffel 10 und 11 nochmal nach. Und dann noch 2 Kinofilme, wobei der eine Kinofilm ja irgendwo in der Timeline innerhalb der Serie gespielt hat.
Ja, das ist zwischen Staffel 4 und 5, glaube ich, war das. Oder 5 und 6, aber ja, irgendwo dazwischen.
Und ich glaube, irgendwann sehr viel später kam dann noch Late to the Party, der zweite Kinofilm, der ja mehr oder weniger nur ein etwas aufwendigerer Serienzweiteiler war und auch nicht so der Hit. Aber wir haben hier schon einen wirklich, ja, umfangreichen Serienkosmos vorliegen.
Ja, also wie gesagt, ich hatte es halt damals bei der Erstausstrahlung, als es im Fernsehen lief, hatte ich es jetzt nicht wirklich großartig verfolgt. Ich würde was schätzen, dass ich wahrscheinlich mal ein paar Folgen zwischendurch gesehen habe, da ich auf jeden Fall wusste, was es da ging, weil, wie gesagt, ein guter Freund damals in der Schulzeit, der war ein riesen Fan von der Serie, der hat eigentlich alle Folgen immer gesuchtet und ich werde da bestimmt ein paar Folgen gesehen haben. Ich habe es dann irgendwann mal später dann versucht nachzuholen, als es dann, das hat ja unzählige Wiederholungen im deutschen Fernsehen gehabt, ist ja ein paar Mal bei ProSieben gelaufen, hat dann ja sogar auch den Sender gewechselt. Kabel 1 war es ja auch irgendwann mal, dann ProSieben Max war jetzt, glaube ich, die letzte, ist jetzt gerade die aktuelle, wo sie es jetzt nochmal alles zeigen. Ich hatte es dann damals versucht, nochmal mir so komplett zu Gemüte zu fühlen, habe das aber eigentlich nie geschafft, durchgehend mir alles anzugucken und hatte dann jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge hier dann nochmal angefangen, mir doch ein ganzes Stück an Folgen nochmal anzugucken, aber ich muss auch sagen, da werden jetzt wahrscheinlich auch wieder einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen, also ich habe kein komplettes Bild über die Serie, ich habe nie alle Folgen gesehen, geschweige denn, also fast alle, also da fehlt noch ein ganzer Schwung an Folgen, die ich bisher noch nicht gesehen habe.
Das ist sehr schön, weil du gerade ProSieben Max erwähnt hast. Tatsächlich war es für mich im Rewatch, um die Serie für die heutige Episode nochmal sich anzusehen, war das ganz interessant. Sebastian, ich bin die letzten Wochen wieder auf den Trichter gekommen, dass ich mir wieder Wrestling angeschaut habe. Ich bin wieder total im Wrestling-Fieber.
Ach, die können doch alle nix. Ohne den Ultimate Warrior ist das kein Wrestling.
Ja, Sebastian. Lustigerweise im Anschluss an die Wrestling-Sendungen, die auf ProSieben Max laufen, läuft immer eine Akte X-Folge. Und so konnte ich dann immer sehr elegant für den Podcast mir ein paar Akte X-Folgen ansehen, um da wieder reinzukommen. Das war eigentlich sehr angenehm diesmal, es mir anzusehen. Und im Gegensatz zu dir muss ich sagen, ich war Riesenfan in den 90ern von Akte X. Ich habe das Ding richtig aufgesaugt. Ich bin sogar so ein bisschen am Überlegen, ob nicht neben Alf, wo ich noch ein bisschen kleiner war, so in den 90ern mit das größte Seriending war, an dem ich so kleben geblieben bin. Klar, Star Trek, Next Generation, Deep Space Nine und so weiter, aber Akte X war schon so das Ding, was mich mal richtig gehypt hat über einige Zeit hinweg. Ja, ich habe es auch nicht ganz komplett zu Ende gesehen. Bei mir geht's dann auch so, ja, mit Staffel 7 zu Ende, wenn dann David Duchovny die Serie verlassen hat. Aber dass die Serie sich irgendwann totgelaufen hat, dazu kommen wir ohnehin noch, weil, ja, das merkt man der Serie ganz, ganz massiv an. Aber Sebastian, wollen wir mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, für die, die auf dem Mond unter einem Stein gelebt haben, worum es in Akte X geht? Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, The X-Files.
Werde ich mal versuchen, das so ein bisschen zusammenzufassen, obwohl du da ja, wie ich gehört habe, eigentlich jetzt der Experte wärst. Aber wollen wir das vielleicht von meiner unwissenden Seite dann aus mal beleuchten?
Ja, das wird jetzt ein Test. Also ich habe jetzt auch schon den Stift gezückt und dann liefern sie mal ab. Ich mache mach hier die Kreuzung.
Ja, also bei Akte X, das ist eine Mystery-Serie. Obwohl, in dem Genre kann man vielleicht noch ein bisschen ausschweifen, auch noch so ein bisschen Science-Fiction und Fantasy noch dazu rechnen, die aber erzählt wird eigentlich in so einem Korsett von der typischen Kriminalgeschichte, eigentlich Polizeiserie.
Klassische Crime-Serie, genau. Horror würde ich als Genre auch noch so ein bisschen mit reinnehmen.
Stimmt, Horror ist auch noch mit dabei, ja. Das ist aber von Folge zu Folge unterschiedlich, eigentlich welchem Genre die dann anhaftet, die Serie. Aber im Zentrum stehen die beiden FBI-Agenten oder Special Agent Dana Scully und Fox Mulder, die eine eigene Abteilung im FBI haben, die von Fox Mulder eigentlich gegründet worden ist. Fox Mulder auch als Spitzname Spooky Mulder. Er ist so ein bisschen der Sonderling im FBI, der sich mit Fällen beschäftigt, die man sich nicht erklären kann. Also mit irgendwelchen übersinnlichen, übernatürlichen Phänomenen, UFO-Sichtungen, Monster und all solche Dinge. Und ihm zur Seite wird halt die Special Agent Dana Scully gesetzt von den Vorgesetzten des FBIs. Eigentlich am Anfang, um so ein bisschen ein Auge auf ihm zu halten, was er denn so macht und vielleicht dann auch die Möglichkeit zu haben, dass man diese X-Akten schließen kann. Jedoch ist es so, dass Dana Scully mit Fortlaufen der Serie auch in diese Welt von Mulder mit hineingezogen wird, weil sie doch eigentlich jede Folge irgendeinen Kriminalfall bearbeiten, der mit solchen Phänomenen zu tun hat. Die Folgen sind dann recht unterschiedlich aufgebaut. Man kann sagen, dass man einmal Folgen hat, die sich mit dem Monster der Woche beschäftigen. Das sind so, würde ich mal schätzen, so 2/3 der gesamten Serie, also eigentlich schon so der Hauptteil, wo irgendein Fall passiert, meistens zusammenhängend mit einem Mord, wo Mulder und Scully dann hinreisen, um sich diesen Ermittlungen anzunehmen, weil die Polizisten oder andere Agenten vor Ort damit nicht zurande kommen, um dann irgendein Monster, Phänomen oder sonstiges, was man auch meist aus irgendeiner popkulturellen Geschichte oder aus irgendwelchen alten Fantasy-Geschichten kennt, dann auftaucht. Es gibt Vampire, es gibt Geschichten mit Werwölfen, Wassermonster, also das Monster aus der blauen, schwarzen Lagune, nicht aus der blauen Lagune, das Monster ist ein anderes Monster aus der schwarzen Lagune und all solche Geschichten halt. Und am Anfang ist das noch in den ersten Staffeln sehr klassisch, die Monster, die da vorkommen, und mit fortlaufender Staffelzahl musste man sich dann immer neueren Dingen widmen, weil ja man die alten Sachen nicht unbedingt nochmal erzählen wollte und deswegen wird es dann auch da ein bisschen obskurer manchmal bei den Monstern. Das ist so der Großteil der Serie und der andere Teil der Serie, das ist dann eigentlich so eine fortlaufende Geschichte, wo es um Entführungen durch Außerirdische geht. Mulder hat in seiner Jugend miterleben müssen, wie seine Schwester von Außerirdischen entführt worden ist, weswegen er halt auch dann für dieses Thema sehr sensibilisiert ist und es zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, zu beweisen, dass es Außerirdische gibt und dass sie Menschen halt entführen. Und dieser Teil der Serie, das ist sozusagen das, was als fortlaufende Geschichte erzählt wird. Manchmal in einigen Folgen nicht immer gleich erkenntlich, dass das zu diesem großen Story-Arc gehört. Ich weiß nicht, ob ich glaube, das würde ich uns aber dann für später nochmal lassen, dann diesen Story-Arc zu beschreiben, oder was da genau passiert.
Ja, genau. Also die Aufteilung war ja schon mal richtig mit dem Monster of the Week und dann der sogenannte Myth-Arc. Also wo die durchgehende gesamte Haupthandlung vorangetrieben wird, da geht es halt viel um ja Verschwörungstheorien, Vertuschungen von Regierungen. Gibt es Außerirdische, gibt es sie nicht? Was weiß die Regierung? Wie viele Ebenen hat dieser Kaninchenbau? Was wird der Öffentlichkeit vorenthalten? Und so weiter und so fort. Wie bei so einer Zwiebel wird da immer eine weitere Schale abgepellt und immer weiter geguckt, was kommt da als nächstes. Das ist so diese andere Seite und du hast ja schon richtig gesagt, die ganze Serie ist ein riesiges Mashup aus allem, was man irgendwie sich so an paranormalen Sachen ausdenken kann, mit den UFO-Sichtungen und so weiter, Geheimwissenschaften, Vampire, Geister, hast du nicht gesehen, aber dann auch teilweise wirklich klassische andere Horrorthemen, Backwood-Horror wird teilweise sehr, sehr massiv zitiert. Und da sind richtige, richtige gruselige Dinge drin. Oft dann irgendwie die Außerirdischen, die als Gewürz mit reingestreut werden, kann man so sagen. Und ich glaube, das kann man an der Stelle vielleicht auch schon erwähnen, die Serie Akte X hat 1993 und dann in den darauffolgenden Jahren dieses gesamte Phänomen der Mystery-Serien eigentlich erst losgetreten. Also im Kielwasser von Akte X sind dann zahlreiche Nachahmerserien entstanden, Serien, Konzepte entstanden, die es bis heute gibt. Akte X war, was das angeht, ein ziemlicher Gamechanger. Das, was man da gesehen hat bei Akte X, sowohl was die Themen angeht, als auch wie es aufgemacht war, hat man davor eher aus dem Film gekannt und nicht unbedingt aus der Serie. Und wie du auch gesagt hast, Sebastian, es ist eigentlich eine Crime-Serie, aber dann ist da dieser paranormale Aspekt irgendwie mit rangeflanscht. Das hat ja in den 90ern tatsächlich dazu geführt, dass wir auch durch Akte X ein ganz massives Revival hatten, was übernatürliche Phänomene angeht. Also plötzlich waren wieder Geistererscheinungen in und UFO-Sichtungen waren in und Gläserrücken waren in und es gab irgendwelche Dokumentationen und so weiter über all diese paranormalen Themen, die da plötzlich wieder richtig in den Mainstream gekommen sind, kann man sagen. Ne? Also Akte X hat dieses ganze paranormale Thematik in den Mainstream gebracht. Für viele, viele Jahre. Mhm. Und natürlich dann unter der Schirmherrschaft, sage ich mal, des FBI, was ja dem Ganzen auch noch so eine kleine Seriosität verleiht. Es ist nicht irgendeine, was weiß ich, Organisation, sondern hier, da ist das FBI dahinter. Das ist eine ordentliche Behörde, die sich darum kümmert. Und ja, Fox Mulder, er ist, glaube ich, der Traum eines jeden Aluhutträgers. Er glaubt ja an all diese Sachen, an all diese Verschwörungstheorien. Und sie sind alle wahr in irgendeiner Form. Das ist ja so das Besondere. Und Dana Scully an seiner Seite eben als die permanente Skeptikerin und Wissenschaftlerin, was ja dann im Laufe von diesen 9 Staffeln, 11 Staffeln ja teilweise wirklich ins Absurde auf die Spitze getrieben wird. Also wenn jetzt nicht wirklich vor Dana Scully ein Außerirdischer ihr gegenübersteht und sich eine Zigarette anzündet und ihr zuwinkt, glaubt sie das erstmal tendenziell nicht. Es gibt irgendwie für alles eine wissenschaftliche Erklärung und da treffen die beiden immer so ein bisschen aufeinander.
Und gerade der zigarettenrauchende Alien war ja gar keiner.
Genau. Ja. Es ist ja auch so, dass eigentlich vom FBI das ja ganz clever gemacht ist, dass diese ganzen X-Akten sich ja auf diesen einen Agenten, auf Fox Mulder eben konzentrieren, obwohl die ja ein Fünkchen Wahrheit haben oder etwas mehr Wahrheit sogar beinhalten, diese X-Akten, überlässt man die halt diesem Spinner, Fox Mulder. Und dadurch versteckt man ja die Wahrheit, indem man halt das alles so ein bisschen ins Lächerliche zieht. So, ah ja, Fox Mulder kümmert sich um die X-Akten. Ja, das ist dieser Trottel, der an diesen ganzen Quatsch glaubt. Und dadurch, dass man Fox Mulder eben auch so ein bisschen innerhalb des FBIs als diesen Spinner aufgebaut hat, kann man natürlich die Wahrheit noch viel besser verbergen und verstecken. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Metathema, was in der Serie mitbrodelt. Ne? Mhm. Die Miss-Arc-Folgen und die Monster-of-the-Week-Folgen hatten wir ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Wir kommen gleich noch zu den Machern der Serie und den Darstellern und so weiter. Wir hatten ja schon bei Babylon 5 zum Beispiel darüber gesprochen, Sebastian, wie spannend es ja doch ist, dass diese Haupthandlung immer vorangetrieben wird und dass es halt zwischendurch immer mal so einzelne Folgen gibt. Mhm. Beim Wiederangucken von Akte X ist mir persönlich aufgefallen, dass mir die Monster-of-the-Week-Folgen viel, viel besser gefallen und dass diese Miss-Arc-Folgen für meinen persönlichen Geschmack schon, ja, schlecht gealtert sind.
Da muss ich dir zustimmen. Also ich finde auch, dass diese Folgen, die in sich abgeschlossen sind, diese Einzelfolgen oder auch mal vielleicht eine Doppelfolge, aber das ist, glaube ich, die Doppelfolgen sind eigentlich immer irgendwie mit Außerirdischen im Zusammenhang, aber diese einzelnen Folgen, die eine Geschichte erzählen, wo du auch manchmal merkst, dass da dann der Regisseur oder der Drehbuchautor, dass die da mal versucht haben, ein bisschen was anders zu machen, das sind auch meistens die Folgen, so ein bisschen anderen Look auch haben innerhalb der Serie und mal eine andere Erzählart und Weise haben, das sind dann wirklich die Folgen, die richtig gut sind und herausragend sind. Und diese dauerweitererzählte Geschichte, dieser Miss-Arc, wie er ja genannt wird, das ist halt, also mir kommt so vor, am Anfang in der ersten Staffel ist es noch ganz interessant, in der zweiten Staffel, ja, passt auch noch, aber irgendwie kommt es einem so im späteren Verlauf vor, als wenn sie nicht von Anfang an sich darüber Gedanken gemacht haben, wie sie das Ganze weitererzählen wollen oder wo das Ganze enden soll. Und da kommen dann Geschichten vor, die dann einfach, boah, das wirkt alles so draufgesetzt und irgendwie reingequetscht. Das beste Beispiel dafür ist der erste Film, meiner Meinung nach, der halt so wie so ein Fremdkörper da drinne sich anfühlt. Und das Problem habe ich halt bei vielen von diesen Folgen, besonders weil halt auch bei diesen Folgen, wo es dann um die Außerirdischen geht, Dana Scully halt übertrieben skeptisch ist. Mein Gott, die wurde selber in der zweiten Staffel von Außerirdischen entführt und setzt jedes Wort, was Mulder irgendwie sagt, auf die Waage und glaubt ihm nicht. Also das ist schon, ja.
Ja, du weißt doch, Sebastian, Denial ist auch eine Art der Bewältigungsstrategie. Einfach immer alles verneinen. Nein, das kann nicht gewesen sein. Ja, da sagst du was. Das Akte X. Ich habe mich so ein bisschen an Lost erinnert gefühlt. Alles, was man irgendwie mal aufdeckt, wirft neue Fragen auf. Und ich habe auch bei Akte X und bei Lost so das Gefühl gehabt, da war eine Grundidee und die wurde nicht von Anfang bis Ende durchgeplant, wie es zum Beispiel bei Babylon 5 der Fall war, sondern man hat halt immer so geguckt, wie kann man es noch mal ein bisschen weitermachen. Und als Kind der 90er kann ich mich noch erinnern, dass mir diese ständig neuen Ebenen, die aufgemacht werden, immer diese Andeutungen, dass ich das immer unglaublich tiefgründig fand. Immer so ein neuer Brotkrumen wurde dir hingeworfen, was die große Hauptgeschichte mit den Außerirdischen und den Verschwörungen ist und was weiß die Regierung und was ist denn jetzt die Wahrheit? Wenn ich mir das jetzt so angucke, dann merke ich, dass der kleine Dominik der 90er Jahre eigentlich nur so ein vages Geschwafel, bei dem eigentlich zum größten Teil nichts dahinter steht, mit Tiefgründigkeit verwechselt hat.
Ja, die Frage ist auch immer noch, wie man halt das nicht vergessen, damals in den 90ern, da hast du halt die Folgen geguckt, die liefen dann, die erste Staffel, dann kam die zweite Staffel ein Jahr später, die dritte Staffel wieder ein Jahr später und so weiter. Wenn dann irgendwas in der vierten Staffel war, was dann irgendwie Bezug, was in der ersten Staffel, hast du keine Ahnung mehr davon gehabt, was da aber passiert ist, dann hat's für dich auch gepasst. Also diese hanebüchene Geschichte über dann diese Kolonisten, da werden wir vielleicht drauf zu sprechen kommen und dann diese Super Soldier und sowas. Aber wenn du das dann jetzt, wie es halt heutzutage ist, wo die Serie auch auf Disney Plus liegt und du das halt in einem Rutsch sehen kannst und dann halt wirklich die Sachen so nah beieinander sehen kannst und dann merkt man das halt schon viel stärker, wenn da halt dann Diskrepanzen dann auftauchen.
Da fällt mir gerade ein, ich habe doch vorhin so schön gesagt, Außerirdische wurden immer so als Gewürz eingestreut. Wir werden vielleicht irgendwann zu dieser Serie kommen, aber Sebastian, wir haben ja auch mal über Baywatch gesprochen, ne? Und es wartet ja auch noch die Baywatch Nights Episode irgendwann hier bei uns im TV-Serien-Stars Podcast. Und weißt du, was es ab Staffel 2 auch gab bei Baywatch Nights?
Ja, ich weiß, da haben sie sich doch an Akte X orientiert, weil sie gesehen haben, was das für ein Erfolg war.
Baywatch trifft auf Außerirdische, großartig. Da sieht man nochmal, was das für eine wahnsinnige Auswirkung diese Serie hat. Ich meine, sogar in den Simpsons ist Akte X aufgetaucht. Also wenn eine Popkultur eine andere zitiert, das ist ja auch schon irgendwo gigantisch. Da wollte ich noch mal kurz drauf zurück, weil es einfach, ja, die 90er, verrückte Zeiten.
Ja, da hat man alles geglaubt.
Aber gut, wollen wir mal anfangen, so ein bisschen die Namen hinter der Serie so zu erwähnen?
Okay, dann schmeiße ich dir mal den ersten zu, Chris Carter.
Ja, vielen Dank, Sebastian.
Ich habe dann gleich den besten zugeschmissen.
Bei Akte X fand ich das sehr interessant. Ich habe nämlich so diese ganzen Figuren alle mir der Reihe nach durchgearbeitet und habe dann gedacht, ja, bis auf Akte X ist da ja jetzt nicht so viel gewesen bei den einzelnen Figuren.
Nö.
Chris Carter, Drehbuchautor, der, glaube ich, ursprünglich mal angefangen hat, für Disney Drehbücher zu schreiben und dann für Fernsehserien, für NBC.
Für Full House hat er geschrieben.
Ja. Okay.
Du kennst doch noch Full House, die Serie, oder?
Ja, und den ganz schlimmen Nachfolger Fuller House. Aber er hat doch nur für Full House, er hat nicht Full House erfunden, oder?
Nee, er hat sich erfunden, er hat dafür geschrieben. Aber das zeigt doch mal, was das für ein Wandel ist.
Ja, er hat halt diesen einen großen Wurf gelandet und mehr kam da eigentlich auch nichts, als er 92 zu Fox gewechselt ist und dort dann im Endeffekt Akte X, die unheimlichen Fälle des FBIs, gepitcht hat. Und ich weiß nicht, Sebastian, ob du diese andere Serie kennst, auf die er sich dabei die ganze Zeit berufen hat, dieses Cold Check, The Night Stalker, eine Serie aus den 70ern. Ist die überhaupt in Deutschland hier gelaufen?
Ich kann mich nicht erinnern, dass die bei uns gelaufen ist. Also ich kannte sie auch nicht.
Weil das war ja so ein bisschen der Grundgedanke mit einem, ja, ein Night Stalker, das ist ja so ein rasender Reporter, so ein Nachtsreporter, so ein Sensationsreporter, der nachts unterwegs ist. Und in dieser Serie, die, glaube ich, auch nur ein oder zwei Staffeln hatte, ging es ja auch darum, dass dieser Kolchak so ein bisschen übernatürliche Science-Fiction-Elemente und irgendwelche Monsterkreaturen dabei immer so Thema hatte. Wie gesagt, ich habe diese Serie nie gesehen. Ich kenne sie überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Ja, der Grundgedanke bei Akte X war ja, dass man so ein bisschen eine klassische, moderne Polizeiserie, so eine Crime-Serie mit Übernatürlichem mischt. Und dabei vor allem dieses Paranormale, diese Ufologie in den Mittelpunkt stellt. Und ja, das war letztendlich das, was Chris Carter gemacht hat. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel, was er gemacht hat, bis auf die beiden Akte X-Filme.
Ja, und halt die Spin-offs Millennium und die einsamen Schützen, also Lone Gunman.
Millennium mit Lance Henriksen, die eigenständige neue Sache, wo es dann mehr in den, ich sag mal, psychologischen Horror geht. Eine Serie, die man auch mal gesondert besprechen könnte, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ja, aber ansonsten war da nicht mehr viel. Aber wozu auch, ne? Ich denke mal, wenn man so ein Ding landet wie Akte X, braucht man nicht viel mehr. Es ist so, dass Chris Carter bis heute noch auch an diesem Konzept festhält und auch mit der Serie wohl noch nicht ganz abgeschlossen hat.
Ja, es kommt ja jetzt eine Zeichentrickserie.
Sebastian, du wirst es nicht glauben, als ich das gelesen habe. Ich glaube, ich hatte 20, 30 Minuten vorher, als ich mir Gedanken über Akte X gemacht habe, so, ja, wie ist es denn weitergegangen? Was würde das heute noch funktionieren? Und da kam so der Gedanke, naja, wahrscheinlich wird es irgendwie für ein jüngeres Publikum eine freche, flippige Zeichentrickserie irgendwann geben. Und dann sehe ich, dass das im August 2020 angekündigt wurde.
Also als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich trinke doch gar nicht mehr.
Doch, es macht schon Sinn, weil zurzeit wird ja dann alles irgendwie verniedlicht, ja. Mhm. Ja, Chris Carter, hast du denn noch was zu ihm gefunden? Weil das war wirklich, wo ich gedacht habe, okay, der Mann hat Akte X erfunden und das war's.
Ne? Ja, der hat halt die Kuh gemolken.
Und Millennium.
Bis der Euter leer ist, ja.
Und er ist ja auch zum größten Teil, das ist eventuell noch erwähnenswert, er ist als Erfinder der Serie für die meisten Folgen vom Myth-Arc verantwortlich. Da hat er auch die meisten Drehbücher geschrieben, die meisten Dialoge geschrieben, während wiederum die meisten Monster of the Week-Folgen von anderen Autoren sind. Und da sind ein paar richtig große Namen dabei. Hast du mal so ein bisschen geguckt, was es für Autoren alles bei Akte X gab? Also für Akte X hat unter anderem geschrieben Vince Gilligan, der Macher von Breaking Bad und Better Call Saul. Howard Gordon, der Macher von 24 und Homeland.
Kommen auch mal gute Leute.
Bitte? Vince Gilligan? Hallo? Glenn Morgan und James Wong. Final Destination Filmreihe und Space 2063 beziehungsweise Above and Beyond. Das könnte doch was für dich ungefähr sein.
Ja, und, das passt schon mehr.
Ja, und Frank Spotnitz, der Macher von Man in the High Castle. Also die Serie hat ein paar wirklich große Namen hervorgebracht.
Ja, das sind halt alles Serienfuzzis. Also unter großen Namen würde ich jetzt irgendwie Stephen King oder sowas zählen.
Okay, ich habe es versucht, Sebastian.
Ja, hast nicht geschafft.
Ja, Akte X Spin-Offs, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu. Lone Gunman beziehungsweise der einsame Schütze. Eieieiei. Ja, wir haben bei der Serie einen relativ übersichtlichen Cast. Das ist ja schon mal das Schöne. Im Grunde haben wir nur zwei Hauptdarsteller und dann einen kleinen Schwarm mehr oder weniger wichtiger Nebendarsteller drumherum. Wie sieht's aus, Sebastian? Wollen wir direkt zu den beiden Hauptdarstellern springen?
Boah, ich glaube, das geht auch bei denen recht schnell.
Ja, das ist ja genau das, was mich so verwirrt hat, weil, ja, sie haben halt Akte X gemacht, sie sind die Hauptdarsteller von Akte X, cool.
Ein bisschen mehr noch, aber es ist jetzt nicht die große Vita, wie jetzt vielleicht bei irgendwelchen anderen Leuten, wo man dann sagt, hier, der hat dann noch den und den und den Film gemacht und da, sondern das ist halt eher ein bisschen überschaubarer jetzt bei den Leuten.
Also gut, fangen wir mal mit dem Darsteller von Fox Mulder an, David Duchovny. Den Womanizer, den einige auch aus der Serie in Californication kennen, ist sexsüchtig, hat einen Golden Globe gewonnen und hat eine Staffel 7 die Serie verlassen. Und jetzt kommst du, Sebastian.
Ja, und hat halt noch in dem wunderschönen Film Evolution mitgespielt.
Ach du liebe Zeit, dieser Science-Fiction-Film. Da war der
eigentlich dabei, der dritte, oder? Ghostbusters.
Das war doch, war das der mit diesen Rieseninsekten?
Das war da, wo der Asteroiden auf der Erde landet und dann kommt halt diese Insektenmonster und was weiß ich nicht, wie sie sich halt verwandeln.
Der hatte ganz furchtbare CGI-Effekte, ne?
Ja, aber der Film ist super, ist eigentlich sozusagen der dritte Ghostbusters gewesen. Da spielt ja dann zum Beispiel auch noch Buffalo Bill mit, Schweigende Lämmer.
Ach du liebe Zeit, okay.
Spielt da den General, da sind also ein paar richtig bekannte Schauspieler und also ich fand den super, sehr lustig, sehr unterhaltsam.
Er hat natürlich bei diversen Filmen ja mitgespielt. Er hat sogar bei Zoolander mitgespielt. Aber im Großen und Ganzen, er ist Fox Mulder, er ist Akte X. Und ja, Californication ist halt sein zweites großes Ding, was er nochmal geschafft hat, irgendwie rauszukommen. Aber sonst, Sex and the City war er mal bei einer Folge dabei. Aber sonst habe ich da tatsächlich auch nicht so viel.
Vielleicht mal ein bisschen zu seinem Werdegang, also in seiner Schulzeit. Er ist ja an die Princeton University gegangen und dann später noch zur Yale University. Das sind, glaube ich, so mit die beiden größten Namen in Amerika für Universitäten und hat dort seinen Master in englischer Literatur gemacht. Also der Typ hat schon was im Kopf, hat auch schon während seines Studiums immer wieder Poesie geschrieben. Einige seiner Professoren hatten eigentlich auch gedacht, dass da seine Zukunft drinne liegen würde. Aber er hat sich dann für die Schauspielerei entwickelt, hat am Anfang, ging es mit, wie für die meisten halt, mit irgendwelchen Werbespots und sowas los, wo er dann so seine ersten bekannten Auftritte hatte, war zum Beispiel, spielt er auch bei 3 Episoden von Twin Peaks mit. Da spielt er auch einen FBI-Agenten, da spielt er sogar eine sehr ähnliche Rolle zu dem, was er jetzt dann in Akte X spielt.
Ja, da hat er auch einen, spielt er auch einen Polizisten, Agenten.
Mhm. Ja. Genau, ja. Und dann hat er noch in dem Film 1993 in California mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da hat auch Brad Pitt mitgespielt. Da spielt er einen Journalisten, der durch Amerika reist, um Berichte über Serienmörder zu schreiben. Also ein Buch, glaube ich, will er veröffentlichen. Und nimmt dann den Brad Pitt als Anhalter mit, der aber zufälligerweise selber gerade ein Serienmörder ist. Aber wie gesagt, Akte X und Californication, das sind seine beiden großen.
Ja, und er war eben, ich habe es vorhin schon kurz so beiläufig erwähnt, er war eine Zeit lang in den Schlagzeilen wegen seiner wohl krankhaften Sexsucht, die er einige Zeit lang hatte. Was ja irgendwie bei Californication wiederum auch schon fast Selbstironie ist, ne, wenn man sich überlegt, was er da eigentlich spielt. Ansonsten sehe ich gerade, er hat 96 den Bravo Otto als bester TV-Star männlich gewonnen. Muss man ja auch
mal haben. Wo guckst du denn schon wieder nach Informationen her?
97, 98, 99 hat er auch den Bravo. Bis 2000 hat er eigentlich jedes Jahr einen Bravo Otto abgeräumt. Und 2016 den Stern.
Wenn wir dann in diese Gefilde gehen, da muss man natürlich auch erwähnen, dass er mehrere Jahre lang immer zu den 50 sexiesten Men Alive gewählt worden ist.
Der passt aber so gar nicht zu seiner Rolle des Fox Mulder, denn wenn ich Fox Mulder nicht beschreiben würde, dann wäre es in irgendeiner Form als sexy, oder?
Ja, ich weiß nicht, das sind wir nicht die Richtigen dafür.
Ja, also man kann es ja mal objektiv beurteilen. So ein gewisses Knistern ist ja zwischen den beiden so ein Dauerthema natürlich in dieser Serie. Aber Fox Mulder selbst, ja, ist halt so dieser leicht zynische, komische FBI-Nerd, der sich da um diese speziellen Fälle kümmert, ne?
Ja, aber das liegt halt auch einfach am Verfolg, weil genauso wurde halt auch Gillian Anderson, die, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, die Dana Scully spielt, wurde ebenfalls in dem Zeitraum immer wieder zu den 50 sexiesten Frauen live gewählt. Und ja, also wie gesagt, mein Schulkamerad damals, der hätte da wahrscheinlich zugestimmt.
Fandest du Scully sexy als Figur?
Nee, ich jetzt nicht. Ich persönlich jetzt nicht.
Das war auch, glaube ich, nicht Sinn und Zweck. Also darauf war diese Figur nicht ausgelegt, dass sie jetzt sexy sein sollte,
das
oder?
Das weiß ich jetzt nicht, weil wenn du dir überlegst, am Anfang der Serie, als die Serie entwickelt worden ist, oder besser gesagt, bevor sie in Produktion gegangen ist, dann wollte eigentlich der Fernsehsender, dass Dana Scully von einer großen Blondine mit üppigem Vorbau gespielt werden sollte.
Ja, aber genau das ist ja nicht der Fall gewesen. Also da hat sich Chris Carter ja eingesetzt für Gillian Anderson, dass sie ja grundsätzlich eine ganz andere Figur verkörpert. Sie ist ja auch, wenn sie mal einen Rock anhat, ist das ja schon eine Seltenheit. Ansonsten ist sie ja auch eher die Hosenanzugdame, ne? Mhm. Die so in einem männlichen Umfeld, FBI, 90er Jahre, halt so ihren Mann behaupten muss, indem sie halt entsprechend Hosenanzüge trägt oder ähnliches. Wobei, ich habe ein Trivia gelesen, dass Gillian Anderson sich, was ihre Rolle angeht, sich auch sehr stark an Jodie Foster aus Das Schweigen der Lämmer wohl orientiert hat. Mhm. Wo es halt auch darum ging, eben eine sehr, sehr, ja, starke, intelligente Frau zu haben, die tatsächlich auch noch gegenüber dem Spinner da Fox Mulder ja sehr, sehr bodenständig an die ganzen Sachen herangeht und nicht so ein Heißsporn ist.
Muss halt sich auch in dieser Männerdomäne zurechtfinden, weil wenn du dir die Serie auch Akte X anguckst, es sind eigentlich, wenn sie es mit irgendwelchen anderen FBI-Agenten zu tun haben, immer Männer. Also, dass eine andere Frau irgendwie da vorkommt, das ist dann vielleicht mal die Vorzimmerdame von, nicht Rektor Skinner, will ich immer sagen.
Skinner?
Ja. Vom, wie heißt das im Deutsch? Ich weiß, mir fällt sein Titel gerade gar nicht ein. Walter Skinner.
Er ist FBI Assistant Director.
Ja. Assistant Director, ja. Walter Skinner.
Ich habe ihn immer verstanden, er ist quasi der Boss von den beiden, ne?
Ja, aber nicht der FBI-Boss, sondern halt eine Stufe drunter.
Abteilungsleiter, wie man es auch immer. Ja. Also ja. Quasi den ihr direkter Vorgesetzter, hatte ich immer so ein bisschen verstanden.
Mhm. Aber wollen wir erstmal über Dana Scully bzw. Gillian Anderson reden? Was hast du denn da für Filme dir aufgeschrieben?
Das willst du jetzt gerne wissen, ne?
Ja.
Was die Filme angeht. Ich hatte jetzt erst noch mal kurz, was diese Figur angeht, weil wir haben erst so beiläufig gesagt, ja, sie ist halt die Skeptikerin und sie wird Fox Mulder zur Seite gestellt, damit er so ein bisschen überwacht wird. Sie hat ja einen medizinischen Background, ne? Oder einen strengen wissenschaftlich-medizinischen Background. Daher kommt ja auch in vielen, vielen Episoden immer diese gerichtsmedizinischen Situationen, dass sie eben anfängt, irgendwas zu sezieren oder sich in einem Labor anzusehen. Also da wird auch nochmal ihre wissenschaftliche Position, ihre wissenschaftliche Haltung untermauert, was das Ganze angeht. So, du wolltest wissen, was so ihre Filmsache angeht?
Film oder Serien? Wo ist sie noch bekannt? Wo hat man sie noch gesehen?
Also ich kenne nur den Film Playing by Heart, wo ich sie gesehen habe. Leben und Lieben in L.A. Das ist 90er-Jahre-Film mit Sean Connery. Romantische Komödie, wo ich überrascht war, sie darin gesehen zu haben. Aber ansonsten...
Wo ich überrascht bin, dass du den gesehen hast.
Ja, manchmal habe ich da auch eine Schwäche für derartige Dinge. Aber ansonsten, Sebastian, es sind einige Filme dabei und Last King of Scotland hat sie eine Nebenrolle, ja. Und sie war jetzt ja kürzlich in, Netflix-Serie, helf mir doch mal gerade. The Crown hat sie doch Margaret Thatcher gespielt.
Okay, habe ich noch nicht gesehen.
Das war relativ aktuell. Und aktuell die Serie Sex Education, die ich aber allerdings auch noch nicht gesehen habe. Hannibal war sie dabei, oder?
Ja, da spielt sie auch mit in der Serie.
Ja, also siehst du, da gibt's doch ein paar.
Ja, und wo ich sie noch gesehen hatte, ein Film, den ich auch wiederum empfehlen kann, ist The Mighty, wo auch dann der Bruder von der Macaulay Culkin mitgespielt hat. Noch im jungen Jahr, auch aus den 90er Jahren ein Film.
War das mit dem Hund, dieses Ding?
Nee, sie ist die Mutter von dem, wie heißt der, Kieran Culkin heißt, glaube ich, der Bruder. Ein Junge, der an Krücken laufen muss und in der Schule immer gehänselt wird und der freundet sich dann mit einem anderen Jungen aus der Nachbarschaft, der für sein Alter schon riesengroß ist und auch ziemlich bullig ist, aber halt nicht der intelligenteste.
Oh, sie hat auch bei, sehe ich gerade, Robot Overlords mitgespielt.
Was?
Ein 2014 erschienener britischer Independent Science Fiction Film. Mit Ben Kingsley und Gillian Anderson.
Okay. Okay,
völlig.
Mal auf die Liste setzen.
Oh ja, das wird gut. Alleine aufgrund des Titels, ne? Das Cover sieht aus wie, könnte auch von Asylum sein. Nicht schlecht. Ja, aber okay, um nochmal zum Thema zu kommen, sie ist halt auch einfach Akte X, das war ihre Rolle. Und ansonsten ist sie bekannt eher dafür, dass sie sich, was das Private angeht, für sehr, sehr viele humanitäre und karikative Projekte einsetzt. Da ist sie wahrscheinlich in anderen Nachrichten eher ein Name. Das Schauspielerische, ja, das ist halt, ich glaube, Dana Scully, das ist einfach der Name, der, wenn man ihr Gesicht sieht, einfach in Erinnerung kommt. Ja.
Was ich noch sehr lustig fand, als ich dann mich so ein bisschen in ihre Lebensgeschichte eingelesen habe, ist dann ihre Schulzeit. Weil so ist sie mir, also wenn du das dann halt liest, das kannst du halt überhaupt nicht mit Dana Scully in Verbindung bringen. Zum Beispiel wurde sie nämlich auch in der Nacht ihres Abschlusses verhaftet, weil sie versucht hat, die Schlösser der Schule zuzukleben. Wo sie war auch die, wurde dann gesagt, dass man, du kennst ja in diesen amerikanischen Schulen, da gibt's ja immer diese, in den Jahrbüchern diese Abstimmung, wer wird der Erfolgreichste von uns, wer wird das und das. Und da ist sie wohl gewählt worden zum Klassenclown, das Most Bizarre Girl und Most Likely to be Arrested.
Naja, das Most Bizarre Girl war ich auch damals in unserer Abstimmung.
Most Bizarre Girl, ja. Aber anscheinend war sie schon ein ziemlicher Querulant in ihrer Schulzeit.
Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Hallo, es ist Schulzeit, soll man sagen, ne?
Ja, also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich war in meiner Schulzeit immer nur ein exemplarischer
Schüler. Du warst ein wahrer Musterschüler, ich weiß.
Ja. Die Lehrer reden heute noch nur in besten Tönen von mir.
Die Lehrer, die heute noch über dich reden könnten, müssten 100 Jahre alt sein.
Also, hallo.
Ja, das sind die beiden Hauptdarsteller, da gibt es tatsächlich nicht so viel zu sagen. Und wenn wir jetzt bei den Nebendarstellern sind, wird es tatsächlich noch ein bisschen dünner. Wie sieht's denn aus, Sebastian? Wollen wir die Hauptdarsteller der 8. und 9. Staffel auch noch mal kurz erwähnen? Oder wollen wir erst noch mit den anderen Nebencast weitermachen?
Wie du willst. Das überlasse ich dir, weil ich habe über die anderen gar nichts zu sagen.
Okay, also es ist so, Akte X, Fox Mulder hat die Serie dann am Ende der siebten Staffel verlassen. David Duchovny ist da seine anderen Wege gegangen und dann, okay, wir brauchen einen neuen Haupthelden. Und dann haben sie jemanden genommen, als ich das damals gelesen habe, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, wie wird das denn funktionieren? Und zwar ist als Ersatzagent eingesprungen Robert Patrick, der dann FBI Special Agent John Doggett spielt. Und Robert Patrick kennt man, auch so einen Darsteller, den man eigentlich nur aus einer ikonischen Rolle wirklich kennt. Das ist der T-1000 im Terminator 2. Ja. Und die Vorstellung, dass der T-1000 dann plötzlich bei Akte X einen FBI-Agenten spielt, finde ich heute noch amüsant, fand ich damals total gigantisch.
Ja, das Lustige ist ja aber auch, die haben ja für ihn, haben sie mehr als, bis sie zu ihm gelangt sind, haben sie mehr als 100 Darsteller gecastet für diese Rolle.
Okay.
Da waren dann zum Beispiel auch Leute dabei wie Lou Diamond Phillip, Bruce Campbell.
Also Bruce Campbell wäre ja noch besser gewesen. Als
das wäre der Hammer gewesen. Die Serie hätte einen komplett anderen Twist gekriegt, sage ich dir.
Ja, wie geil.
Ja, also die haben lange gebraucht, bis sie da jemanden gefunden haben.
Boah, ich stelle mir vor, dann plötzlich so ein Evil Dead Twist irgendwie bei Akte X.
Ja, genau.
Absolut großartig, ja. Das Spannende ist, glaube ich, mit der Figur von Robert Patrick, dass ja dann 8., 9. Staffel, dass es ja dann schon so weit ist, dass die Figur von Gillian Anderson, also Dana Scully, dann eher die Person ist, die an diese ganzen Verschwörungsmythen glaubt, beziehungsweise auch weiß, dass das alles zum größten Teil wahr ist und dass er dann so ein bisschen als der Zweifler damit reingeht. Also er ist ja eher dann so ein bisschen wieder der bodenständigere Agent.
Ja.
Fällt mir ansonsten auch nicht viel zu ein. Also er hat es natürlich einen Serienschauspieler, Filmschauspieler.
Der spielt doch auch jetzt bei der Serie mit, die du doch jetzt gerade guckst, die Scorpion.
Das ist aber auch schon eine etwas ältere Serie, ja, bei Scorpion. Ja. Er hat sich die letzten Jahre ziemlich schmecken lassen, um es mal milde zu sagen. Wenn man sich da mal ein paar aktuelle Fotos von ihm anguckt. Aber grundsätzlich, Robert Patrick mag ich eigentlich. Und für mich ist er eigentlich immer der T-1000. Er wird immer der T-1000 bleiben. Hat sich ja auch oft genug selbst referenziert in anderen Filmen.
Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe halt, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendeine Folge mit ihm wirklich so gesehen habe, dass ich es auch wirklich realisiert habe oder ob sie nur nebenbei lief. Rennt er dann auch in Akte X so wie als T-1000?
Genau, die eine Vorstellung. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Jeder Mensch, der Terminator 2 gesehen hat und der zumindest ab und zu mal joggen war, wird mindestens einmal in seinem Leben irgendwie wie der T-1000 versucht haben, einem Auto hinterher zu rennen. Ich habe es zumindest gemacht, ja.
Ja, ich nicht, weil ich renne nicht.
Ah ja, dann gehen wir doch direkt zu Mitch Pileggi über, oder?
Mitch Pileggi, a.k.a. Walter Skinner. Skinner! Wie du schon so vorhin so schön geschrien hast. Also so, ich habe das immer im Kopf. Also sorry, wenn ich eine Folge sehe und der kommt vor, muss ich immer an Rektor Skinner aus den Simpsons denken. Immer.
Bei mir ist es genauso. Immer, wenn ich Skinner höre, dann, ja, das ist einfach der aus den Simpsons. Ja.
Und ich stelle mir vor, dass halt dieser Assistant Director Skinner, wenn er dann Feierabend nach Hause geht, zu seiner Mutter und wird da erstmal zusammengeschissen.
Er spielt, wie gesagt, so ein bisschen den ja, direkten Vorgesetzten von Fox Mulder und Dana Scully, ist so der Missionsgeber, der Auftraggeber und derjenige, den sie am Ende auch in den meisten Fällen immer so ein bisschen Bericht erstatten. Und bei seiner Figur ist es eigentlich ganz interessant, er steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. In den ersten Staffeln ist es noch so, dass er noch sehr auch da mitarbeitet, diverse Dinge zu vertuschen. Man weiß nie so richtig, auf wessen Seite er steht. Aber was an seiner Figur wirklich großartig ist über den Verlauf der ersten Staffel, dass man sieht, wie er mit sich hadert. dass er mehr und mehr, dass es immer mehr und mehr schwerfällt, die Dinge zu vertuschen, die Dinge geheim zu halten. Und er wagt sich ja immer weiter so ein bisschen nach vorne, kommt Fox Mulder immer mehr entgegen und versucht ihm ja auch immer so ein bisschen zuzuspielen. Und für mich ist er tatsächlich jetzt auch so im Rewatch mit einer der interessantesten Figuren gewesen, weil bei seiner Figur, da entwickelt sich wirklich sehr, sehr, sehr viel. Du hast mit Scully eine Figur, die von der Skeptikerin zu einer Person wird, die ja langsam anfängt zu glauben. Du hast mit Fox Mulder eine Figur, die hier und da immer mehr und mehr am Verzweifeln ist, aber trotzdem an seiner Überzeugung festhält. Bei ihm, finde ich, bewegt sich in der gesamten Serie irgendwie am meisten. Er ist auch wirklich ein guter Schauspieler in der Rolle und ihm wird ja dann auch im Laufe der Serie immer mehr und mehr Platz eingeräumt. Also ich würde fast behaupten, er ist so ein bisschen mit der dritte Hauptdarsteller.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass, also mir kommt so vor, als wenn sie am Anfang noch nicht gewusst hätten, was sie mit ihm machen sollen. Und erst mit der Zeit der Entwicklung innerhalb der Serie sich dann rauskristallisiert hat, auch für die Schreiber und für den Carter, inwiefern sie diesen Charakter dann halt in die Serie einarbeiten wollen. Weil es ist nämlich zum Beispiel auch so, dass sich Pileggi, der diesen Charakter spielt, vorher für komplett andere Rollen bei Akte X beworben hatte. Und das waren alles eigentlich so Charaktere, die nur eine Folge aufgetaucht sind. Und dann hat er sich für diese Rolle beworben und hat es auch bekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da am Anfang auch noch nicht so aussah, dass er da wirklich so viele Folgen dann drehen würde, wie es dann am Schluss dann der Fall war.
Ja, wie gesagt, ist mir einfach so, ja, starke schauspielerische Leistung einfach, ja, hängen geblieben.
Den könnte man dann zum Beispiel noch kennen aus dem Film Schocker. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wes Craven-Film aus den, war das noch 80er oder? Ja, war Ende der 80er, ja.
War das der Horrorfilm, wo dieser Typ über die Stromleitungen gegangen ist?
Genau, dieser Killer, der auf dem elektrischen Stuhl gegrillt wird und dann den Leuten auflauert oder halt sie dann terrorisiert. Und er spielt halt diesen Killer da drin.
Könnte auch ein gutes Skript für eine Akte X-Folge sein, ja.
Oder spielt zum Beispiel auch bei Basic Instinct mit. Da ist er einer der Polizisten in der internen Abteilung. Ich glaube, der ist dann auch, ich weiß gar nicht, ob er auch bei dieser Verhörszene dabei sitzt. Ich glaube, ja.
Ja, und dann haben wir aber eigentlich schon den Hauptcast ziemlich durch, ne? Was jetzt kommt, wäre dann noch alles so ein bisschen die Nebenfiguren, wobei ich da zwei, drei auch gerne schon erwähnen möchte. Eine ganz wichtige Nebenfigur aus der Serie und so ein bisschen der, ja, ich sag mal, anfängliche Antagonist, das ist der sogenannte Raucher, der Krebskandidat, so wie er genannt wird.
Das ist der beste Name für irgendeine Rolle, die es jemals gab, der Krebskandidat.
Der Krebskandidat, ja.
Hammername.
Gespielt von William B. Davis. Und der im Übrigen ein sehr aktiver Verfechter gegen die Zigarettenlobby ist, also ein sehr aktiver Nichtraucher, kann man das so sagen. Und der ja auch seine Figur hat ja keine Tabakzigaretten geraucht, sondern nur so Kräuterzigaretten am Set. Also das waren auch keine richtigen Zigaretten, er hat da schon drauf geachtet. Und übrigens, was ganz interessant ist, er ist sehr aktiv in der sogenannten Skeptikerbewegung in den USA. Das heißt, diejenigen, die halt wirklich sehr stark gegen diese ganzen Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen vorgehen. Also ein sehr starker Wissenschaftsverfechter, der auch Vortragsreisen macht, da sehr aktiv dagegen vorgeht, was diese paranormalen Dinge angeht. Fand ich super, super spannend und super interessant, denn in der Serie selbst spielt er ja auch ein hohes Tier, ich glaube auch vom FBI, der in erster Linie immer versucht, die Dinge zu vertuschen. Und er taucht ja eigentlich immer nur irgendwie mal zwischendurch kurz auf oder am Ende von einer Episode auf. Und der Krebskandidat ist so ein bisschen derjenige, der immer wieder Fox Mulder reingrätscht und immer wieder die Dinge verschwinden lässt, Drohungen ausspricht. Ganz, ganz viele Fäden im Hintergrund zieht.
Aber im Hintergrund eigentlich auch nicht der Mann ganz oben ist, sondern auch nur eigentlich ein Handlanger von diesem Syndikat.
Da sind wir wieder bei dem Zwiebelkonzept, ne? Was bei dieser Serie halt so ein bisschen das Problem ist, dass da halt immer noch eine Ebene drüber steht und noch eine Ebene. Aber er ist für lange Zeit, ist er halt wirklich der große Hauptgegner. Und er spielt den auch wirklich großartig. Es ist ja wirklich, er ist ja immer eine Zigarette am Rauchen und er wirkt immer sehr drohend, sehr überlegend, er weiß immer sehr viel. Das macht er gut. Also die Figur hat immer bei mir so ein gewisses Unwohlsein ausgeführt. weil ich immer so dachte, okay, der Typ ist echt gefährlich.
Mhm. Ich wollte immer eine Zigarette rauchen, wenn ich ihn gesehen habe.
Auch nicht schlecht. Ja, und dann haben wir noch den, soll man sagen, ist es sein Handlanger? Ja, nicht direkt. Special Agent Krycek.
Ja.
Gespielt von Nicholas Lea.
Da gibt es ja auch dann irgendwann mal einen Bruch zwischen den beiden und der Nicholas Krycek, der macht sich dann ja irgendwie selbstständig und ach, ich weiß nicht.
Genau, Krycek ist eine interessante Figur. Er ist eigentlich auch ein FBI-Agent, der so ein bisschen, ja, der Handlanger vom Krebskandidaten ist. Wie sagt man das dann? Irgendwann gone rogue oder so ist doch, glaube ich, diese Redewendung. Fliegt, glaube ich, aus dem FBI raus und macht dann so ein bisschen sein eigenes Ding. Fast schon so eine Art Terrorist, wie er dann wird. Der taucht auch immer noch so als störendes Element auf. Und ja, Sebastian, wir haben dann nur noch, das wäre vielleicht ganz, ganz gut noch zu erwähnen, die Jungs vom einsamen Schützen.
Lone Gunman, ja.
Ja, Lone Gunman. Das sind die richtigen Aluhutträger. Das ist ja die, ich sag mal, das geheime Untergrundnetzwerk, dem auch Fox Mulder mal angehört hat, wo er auch einen Teil seiner Informationen zieht. Das ist so eine Gruppierung von, ja, wie soll man sagen, damals in den 90ern, das waren die richtigen Nerds, ne?
Ja.
Das sind eben Computerexperten, die sich in Regierungsnetzwerke einhacken, Informationen abrufen und so weiter. Die arbeiten so ein bisschen im Untergrund, sind mit Fox Mulder befreundet. Er war ja Teil dieser Gruppierung auch und hat sich dann irgendwann losgesagt. Und die haben ja auch ihre eigene Serie bekommen, die leider gefloppt ist, aber da kommen wir ja bestimmt später noch dazu. Die sind so ein bisschen der Comic Relief gewesen.
Ja, aber wie gesagt, die kommen auch gerade mal auf 40 Episoden. Also die sind jetzt, jede fünfte Folge tauchen sie sozusagen dann mal auf.
Ja.
Nicht mal.
Ich fand die tendenziell eigentlich immer ganz, ganz nett. Für eine eigene Serie hat es dann halt tatsächlich nicht gereicht. Aber wie gesagt, da kommen wir noch zu. Vielleicht noch Annabeth Gish, die in Staffel 9 war es doch dann, glaube ich, Gillian Anderson beerbt hat als Special Agent Monica. Wie spricht man den Nachnamen aus? Reyes? Einfach nur. Da fällt mir ein, ich glaube sogar, man sagt Gillian Anderson und nicht Gillian.
Ist mir egal.
Ja, sie hat dann halt auch noch die Serie weitergetragen. In der letzten Staffel hat sie dann da die weibliche Hauptrolle gespielt, an der Seite von Robert Patrick, ja. Aber da sind wir dann auch an einem Punkt bei der Serie, wo wir dann sagen können, da fing es dann massiv an, sich tot zu laufen.
Erst da?
Also, ich persönlich, wenn ich mal meine Akte X Vita so mal so durchgehe, ich war anfangs extrem begeistert von der Serie. Ich habe da wirklich alles mitgenommen, was es ging. Ich hatte sogar Romane. Ich glaube, ich hatte sogar irgendwann mal eine FBI-Cappy oder sowas. Das war ja dann auch so ein Bereich, dass plötzlich FBI-Merchandise voll in war. Oder eine Jacke, wo FBI auf der Rückseite stand und solche Sachen. Und Akte X, da bin ich dann, als David Duchovny aus der Serie rausgegangen ist, tatsächlich so mit der 8. Staffel aus der Serie rausgewachsen. Und hab dann schlagartig auch dieses Interesse an diesem ganzen Paranormalen irgendwie verloren. Ich weiß, dass Akte X dafür bei mir gesorgt hat, dass ich angefangen habe, Erich von Däniken zu lesen.
Ach du meine Fresse.
Ja, ja, ja. Ich war da voll dabei, oder zu der Zeit.
Bei dem war ich mal auch auf einer Präsentation im Kino in Frankenthal.
Ach, siehst du mal.
Ja, ich kannte den Typen nicht und irgendeiner meiner Bekannten hat gesagt, ey, das müssen wir uns angesehen, das ist super, komm mit. Ich bin mit reingegangen. Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Was ein Stummschwätzer, ja.
In dem Zusammenhang sei vielleicht eine kleine Hörerempfehlung hier noch abgegeben, und zwar
das Buch von Erich von Däniken.
Nein, der wunderschöne Retro-Spiele-Podcast Stay Forever hat vor einiger Zeit eine Folge zu dem Lucasfilm-Games-Adventure Zack McCracken gemacht. Und da gibt es auch einen sehr schönen Abriss über Erich von Däniken, den man sich da mal anhören sollte. Die Folge ist sehr empfehlenswert und auch in dem Zusammenhang, gerade dieser Erich von Däniken-Bereich, den man sich da mal anhören kann. Sehr, sehr schön, sich das anzuhören.
Ich saß da über anderthalb Stunden und bin nicht rausgekommen, weil ich genau zwischen zwei Kumpels gesessen habe.
Ich war da voll dabei. Also zu der Zeit ist dann auch irgendwann der Weltbildverlag so, hatte dann plötzlich seine Kataloge in diversen Briefkästen. Und dann gab es da auch irgendwie übernatürliche Phänomene. Die große Chronologie in 10 Bänden, die habe ich mit großer Begeisterung mir geholt und gelesen. Also ich war dann ein echter Verfechter von all diesen übernatürlichen Sachen. Geistererscheinungen.
Ja, natürlich die Pyramiden. Pyramiden sind in Wirklichkeit Lotsenlichter für Raumschiffe.
Ja, aber Sebastian, das ist ja ein ganz interessanter Punkt, ne? Hat die Serie Akte X nicht unter Umständen, weil sie so gut angekommen ist und weil sie das Ganze ja auch in eine sehr, ich sag mal, moderne und schon gut aufgebaute Crime-Situation verpackt hat, hat Akte X das nicht sogar in den 90er Jahren ein Stück weit gefördert, dass dieser Glaube wieder aufkam, dass das wieder ein bisschen gestärkt wurde? Oder meinst du, das war vielleicht nur eine Zeit lang einfach so ein bisschen, ja, ein Spaß, dass da plötzlich jeder sich wieder mit beschäftigt hat? Weil gerade so diese UFO-Sichtungen, da hat ja jeder plötzlich wieder angefangen, irgendwelche Fotos auszugraben. Und plötzlich war Area 51 und sowas, war plötzlich in aller Munde. Was ist da passiert? Roosevelt und so weiter.
Heutzutage redet doch keiner mehr drüber, weil halt die amerikanische Regierung da interveniert hat.
Genau, die hat alles.
Ich weiß es nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals dann die Serie irgendwann mal in der Wiederholung, das müsste dann wahrscheinlich irgendwie 2 oder 3 Jahre später gewesen sein, wo ich glaube ich dann so die ersten Folgen gesehen habe. Also ich habe mich jetzt dadurch dann nicht inspiriert gefühlt, den Nachthimmel nach UFOs oder nach solchen Dingen abzusuchen. Mhm. Ich fand das einfach unterhaltsame Geschichten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so manch, wie drücke ich das politisch jetzt korrekt aus? Mancher Volltrottel,
nee. So wie ich.
Mancher gutgläubiger Mensch sich von sowas hat beeinflussen lassen und ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also bei mir, wie gesagt, 13 Jahre, 14 Jahre hat es da voll gezündet. Ich war da so richtig. Da war auch so ein gewisser FBI-Hype bei mir. So, oh, FBI, das sind die Coolen. Weißt du, das ist so. Ja, hier, Polizei, das ist langweilig. FBI, das sind toll. Das sind diese Agenten mit diesen Sonnenbrillen, die immer in diesen Anzügen kommen. FBI waren halt einfach die coolen Jungs. Wie gesagt, 90er. Übrigens, ist dir aufgefallen, dass die Ausweise, die man im Intro der Serie sieht, dass die nicht korrekt sind?
Falsche Ausweise,
das ja. Sind das sind falsche Ausweise, ja. Da werden dir die Ausweise
für sowas ist das ungesetzlich.
Genau.
Selbst dafür, das zu machen.
Es gibt in den USA eine gesetzliche Regelung, dass man selbst in so einem Fall keine, ja, Originale darstellen darf. Und zwar, wenn man die Ausweise sieht von den beiden, steht da drauf Federal Bureau of Justice, United States Department of Investigation. Also sie haben Justice und Investigation vertauscht. Mhm. Ist mir nie aufgefallen. Ist mir nie aufgefallen, ja.
Ja, ist auch sehr klein, also das ist schon sehr schwer zu lesen im Intro. Aber ich sag dir, dass selbst wenn du so einen Ausweis in einem 0815 amerikanischen Bürger vorhalten würdest, der würde es auch als echt hinnehmen, weil er es nicht raffen würde.
Ja, vor allem ist ja der Trick bei solchen gefälschten Ausweisen, dass man sie nur für eine Sekunde aufklappt und schnell wieder wegsteckt. Dass derjenige sich überhaupt das nicht angucken kann.
Dann machst du das wie Eddie Murphy in Beverly Hills Cop und nimmst irgendwas komplett anderes.
Ja, da reicht auch die gute alte Nintendo Clubkarte, die man kurz vorzeigt und schnell wieder weg. Ja. Wo du aber gerade was sagst, war schwer zu lesen. Ist dir das auch aufgefallen, Sebastian? Die Serie, ich weiß jetzt nicht, in welcher Bildqualität du sie gesehen hast, aber dieses 4:3 Format, in dem die Serie ja ursprünglich gelaufen ist, kam mir extremst matschig vor und extrem grisselig, was das Bild angeht. Vor allem, wenn es sehr dunkel ist und bei Akte X ist es oft sehr dunkel und oft sieht man nur irgendwelche Taschenlampenscheinwerfer. Die Bildqualität, war die wirklich in den 90er Jahren im Fernsehen so?
Ja, aber da muss man auch wieder unterscheiden. Also dieses 4:3, das war in den ersten 4 Staffeln. Mhm. Ab der 5. Staffel ist es dann 16:9, wurde aber mit Filmkamera gedreht. Also die ersten 5 Staffeln sogar auf einer deutschen Kamera auf der Ariflex. Also dieses Matschige dürfte dann einfach wahrscheinlich, kommt drauf an, wo man es dann gesehen hat und mit welcher Abtastung, ob die da dann halt das Originalfilmmaterial dafür genutzt haben, um das abzutasten, oder ob sie dann irgendwelche alten Kopien oder sowas nur zur Hand hatten. Weil ich habe es ja, wie gesagt, jetzt auf Disney Plus gesehen, da kann ich jetzt aber gar nicht dazu sagen, wie da die Qualität ist, weil ich das nur auf dem Tablet gesehen habe und das ist halt nicht recht groß und dann ist die Qualität eigentlich immer recht gut.
Ja klar, so kleiner das Bild ist.
Da müsste man das mal halt dann auf einen großen Fernseher sich anschauen, ob da dann, wie da die Bildqualität ist, ob sie da dann vom Originalfilmmaterial, weil eigentlich, wie gesagt, ist es auf Film gedreht. Und da sollte dann eigentlich die Bildqualität recht gut sein. Kann natürlich auch immer sein, dass das aber vielleicht auch im Nachhinein noch bildtechnisch bearbeitet worden ist, damit das vielleicht so ein matschiges Aussehen hat.
Wir haben vorhin ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass diese Serie diese Aufteilung hatte mit dem Monster of the Week und dem sogenannten Myth-Arc. Und wir hatten es ja so ein bisschen erarbeitet, dass tatsächlich die Monster of the Week Folgen diejenigen sind, die uns beiden ein bisschen mehr gefallen haben. Sebastian, der Myth-Arc von Akte X läuft ja letztendlich immer nur auf dieses Thema Außerirdische hinaus, ne?
Ja.
Dass es da eben auch verschiedene außerirdische Fraktionen gibt und so weiter und die Regierung mehr weiß, als man zugibt. Und der große abschließende Twist, Sebastian, können wir den jetzt hier an der Stelle nennen? Oder meinst du, dass das wäre zu viel Spoiler?
Ich weiß es nicht. Also von mir aus können wir es erzählen.
Ja. Also das ja eigentlich dann, ich glaube, es war das Jahr 2012, das Jahr, an dem die große außerirdische Invasion beginnt und die Erde von Aliens kolonisiert wird. Und dass dieses Datum feststeht.
Ja, besonders auch, dass ja bei dieser Geschichte die Aliens eigentlich gar keine Aliens in Wirklichkeit sind, sondern ja schon vor Urzeiten auf der Erde gelebt haben. Und dann, glaube ich, als die Eiszeit eingesetzt hat, von der Erde weg mussten, weil sie irgendwelche Echsenwesen waren oder sowas und deswegen die Kälte nicht überstehen können, dann ins All rausgeflogen sind. Die haben ja dann dieses U ist ja bei Turtles. wie heißt das nochmal hier? Dieses schwarze Öl. Ich weiß gar nicht, ob das hier einen Namen hatte. Dieses schwarze Öl im Erdinneren zurückgelassen haben, das ja dann die Menschen verwandeln soll und die wollten dann halt wieder 2012 zurückkommen, um dann halt die Erde zurück zu kolonisieren und sind mit diesem Syndikat, mit diesen Menschen, die halt davon wissen, einen Pakt eingegangen, dass man dann so Menschenhybriden generiert, dass eigentlich diese Aliens alle Menschen ausradieren, damit sie die Erde kolonisieren können und diese Menschenhybriden und halt diese Leute, die ihnen da, dieses Syndikat, also wo auch dann der Krebskandidat dazu gehört, halt überleben dürfen, wenn sie dann die Erde übernehmen.
Genau, das ist letztendlich der eigentliche Kern der ganzen Geschichte. Das wurde dann in Staffel 10 und 11 einfach zum Fenster rausgeworfen. Wir möchten kurz daran erinnern, dass Staffel 10 und 11 dann nämlich in den Jahren 2016 und 2018 spielten. 2016 bis 18 und da ist von irgendeiner außerirdischen Invasion überhaupt nichts zu hören oder zu merken oder zu sehen. Aber ja, das ist letztendlich das Ding und man hat bei diesem Myth-Arc schon das Gefühl, dass das Ganze so ein bisschen on the fly weiterentwickelt
wird. Ja, ja, das auf jeden Fall.
Ja. Die Serie hat auch, was diesen Myth-Arc angeht, generell ein ziemliches Pacing-Problem. Ich finde sowieso, dass auch die Monster of the Week-Folgen teilweise wirklich ein sehr krasses Pacing haben. Also die gehen schnell voran, da passiert nicht viel. Also es beginnt meistens mit einer kleinen Vorsituation und dann bringt eigentlich auch schon Mulder und Scully ins Geschehen, fangen an zu ermitteln und dann wechselt sich das so ein bisschen ab. Aber diese Myth-Arc-Folgen, meine Herren, die ziehen sich aber manchmal hin. Also das ist wirklich, wo man sich denkt, ach, wenigstens ein klein bisschen mehr Information. Und dann findet Mulder eine Halle mit irgendwelchen Supersoldaten, die da gezüchtet werden und im nächsten Moment ist wieder alles weg. Und man steht wieder quasi am Anfang und weiß nichts.
Ja, besonders wenn man sich eigentlich vorstellt, dass Chris Carter eigentlich das Ganze nur für 5 Staffeln gedacht hatte, fragt man sich, wie hätte der nach Staffel 5 aufhören sollen, weil da bis dahin ist ja noch gar nichts erzählt eigentlich in diesem Arc.
Die Myth-Arc-Folgen gab es ja dann zeitweise auch gesondert auf VHS. Also man konnte dann quasi sich Akte X neben den normalen Videofolgen sich nur gezielt die Myth-Arc-Folgen auf einer Videokassette holen, um quasi nur diesen Handlungsstrang sich anzugucken. Dann passt der wohl auch ein bisschen besser zusammen. Aber das ist so schade, denn das war eigentlich das Ding in den 90ern, was mich als Kind so total gefesselt hat, wenn es dann wieder um diese Sachen ging, um diese Verschwörungsdinge. Die Folgen Echt? Der Ja, 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 ja.
Also bei mir war das so, wenn die Folgen gekommen sind, habe ich immer gedacht, oh Mann, Kacke. Jetzt 45 Minuten angucken und wir kommen nicht weiter und dann hoffen, dass es keine Doppelfolge ist, dann in der nächsten Folge irgendwie wieder was Cooles passiert.
Nein, nein, das war immer so der Gedanke, jetzt passiert was, jetzt wird ganz, ganz großartig. Und dann ist man aber immer wieder enttäuscht worden. Da muss ich halt auch immer wieder diesen Lost-Vergleich heranziehen.
Lost ist noch 1000-mal schlimmer.
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja, ja.
Und wenn man da schon ein Problem hat bei Lost, dann braucht man zu Akte X gar nicht zurückzugehen, weil da hat man das Ganze nur in 90er Jahre nochmal. Nichtsdestotrotz, die Monster of the Week Folgen haben ein paar richtig geile, krasse Klassiker dabei.
Hast du da eine Lieblingsfolge?
Ja, 4. Staffel, Folge 2, Home, die Backwood Horror Geschichte. Ich glaube, diese Folge ist auch wirklich in jeder Best-of-Liste, es gibt im Internet, gibt es zahlreiche Listen mit Folgen von Akte X, wo man sagen kann, das sind die Essentials, die sollte man sich mal angucken. Und da ist eigentlich die zweite Folge der vierten Staffel ist immer dabei. Das beginnt ganz krass mit dieser Babyszene, dieses Baby, was da auf dem Küchentisch geboren wird, glaube ich, und das doch dann vergraben wird und am nächsten Tag bei so einem Baseball, ist das Baseballspiel, da ist doch der Schläger immer, der auf diesem Punkt dann steht, seinen Schläger so schwingt und dann mit den Schuhen da so den Sand so festtritt. Mhm. Oder also mit den Schuhen da so den Sand so an dem Punkt da so ein bisschen rumreibt.
Der Punkt heißt die Homeplate, aber okay.
Die Homeplate, ja, keine Ahnung, ich kenne mich mit Fußball nicht aus.
Mann, ich schalte hier gleich aus.
Und der Spieler macht da so rum und plötzlich sieht man dann diese Babyhand da aus der Erde rausragen. Und dann geht es ja da wirklich um diese Hinterwäldler-Inzuchtfamilie, die da sich komplett selbst versorgt, komplett autonom ist. Und das ist ein richtig krasses Ding. Also da werden richtig krasse Horrorregister gezogen. Da kommt ja noch der zweite Hammer, wenn man dann später die Mutter von dieser Familie sieht, die da ohne Gliedmaßen nur auf so einem Holzbrett durch die Gegend rollt und quasi nur dazu da ist, dass sie mal regelmäßig rausgelassen wird, um dass neue Kinder gezeugt werden können. Starker Tobak, krasse Folge, hat mir super, super gut gefallen. Geht aber auch weg von dieser Alien-Thematik, ist aber halt, ja, Backwood-Horror, ne? So Wrong-Turn-mäßig.
Meine ist ein bisschen anders, die geht so in die andere Richtung bei Akte X. Die ist in der fünften Staffel, die fünfte Folge. The Postmodern Prometheus oder auf Deutsch der große Mutator.
Okay, worum geht's da?
Die ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht, die Folge. Scully und Mulder werden in ein Dorf geholt. Mulder hat einen Brief erhalten von einer Frau, die ihn aus Geschichten aus der Jerry Springer Show kennt. Und sie schreibt ihm einen Brief, dass halt vor 18 Jahren hatte sie ein Ereignis, wo sie geschwängert worden ist durch irgendein komisches Wesen. Und das ist ihr jetzt wieder passiert. Und Scully und Mulder kommen halt in das Dorf und das ist halt auch so ein, ja, die Leute sehen sich schon alle sehr ähnlich und alle so ein bisschen komisch aus. Und in diesem Dorf gibt es die Geschichte von einem, ja, Monster, sie nennen es halt ein Monster, das ist so ein Typ, der so zwei Gesichter hat. Also gleichzeitig, wie soll man das beschreiben? Ja, wie so bei so siamesischen Zwillingen, aber halt ohne den, also dass halt nur das Gesicht doppelt ist. Also der hat zwei Münder, vier Augen und so weiter. Und man denkt das in der Geschichte, dass derjenige die Frauen in dem Dorf schwängert, aber das kommt am Schluss raus, dass das doch nicht ist und ist sehr lustig, weil halt auch immer sehr viele Anspielungen an Cher kommen, weil dieses Monster halt ein großer Cher-Fan ist und es endet dann auch, dass sie mit ihm auf ein Cher-Konzert fahren.
Das klingt aber schon wieder sehr, sehr absurd.
Die ist sehr skurril und aber sehr lustig und die ist halt auch wieder ein bisschen anders, hat eine sehr schöne Ästhetik, wie sie gefilmt ist. Also mir hat die richtig gut gefallen. Das ist meine Lieblingsfolge eigentlich.
Ja, ich denke, bei Akte X, dadurch, dass das so ein Konglomerat aus allen möglichen Ideen ist, die in diesem ganzen Verschwörungsmythenteich da herumwabern, wird jeder so seine Folge finden, wo er sagt, okay, das passt irgendwie, das ist mal ein ganz cooles Thema. Es gibt auch viele Folgen, die absoluter Unsinn sind. Da gibt's viele Sachen, die wirklich sehr, sehr trashig sind. Aber man kann sich da gut auch ein bisschen was rausschauen heute noch.
Ja, also ich würde sagen, wenn du jetzt von vorne bis hinten guckst, würde ich sagen, sind ja 80% der Folgen sind gut schaubar, sind unterhaltsam. Und dann hast du halt so 10%, das sind wirklich richtig gute Folgen und 10%, die sind einfach nur Gülle.
Ja, gegen Ende wurde es dann immer mehr, ja.
Okay, ich muss sagen, wie gesagt, ab Staffel 8 kann ich wirklich nicht mehr viel sagen, weil da habe ich echt nur ganz vereinzelt Folgen gesehen. Aber bis dahin ist das eine Serie, die man wirklich ohne Probleme durchgucken kann, wo man zwar dann ab und zu mal eine Folge zwischendrin hat, wo man sagt, ja, okay, die Zeit hätte ich besser, auch das ist jetzt schon Fazit, hätte ich besser verwenden können, aber es wird einem nichts schaden, wenn man es machen sollte.
Dadurch, dass die Serie ja so unglaublich erfolgreich war, hat sie natürlich auch viele, viele Nebendarsteller angelockt. Nur um einmal ein paar Namen zu nennen von Schauspielern, die bei Akte X in irgendeiner Form mal aufgetreten sind. Wir haben tatsächlich sogar einen Ryan Reynolds, der mal mitgespielt hat. Wir haben eine Lucy Lawless, die dabei war, Burt Reynolds.
Ja, Lucy Lawless sollte ja fest mitspielen. Ja. Ab einem gewissen Punkt, aber das hatte dann nicht geklappt.
Wir haben sogar die Maincast von jetzt hier tatsächlich nochmal Breaking Bad dabei. Also Bryan Cranston und Aaron Paul haben mitgespielt. Shia LaBeouf war dabei, sogar Jodie Foster war dabei. Also das ist eine Serie, die hat Leute angelockt. Da ist viel, viel gemacht worden. Sebastian, wo du es gerade erwähnt hast, hast du eigentlich mal, also die Serie ist ja offiziell dann zu Ende gegangen 2002. Hast du dir Folgen von dem, ja, Relaunch oder wie soll man es sagen, von Staffel 10 und 11 mal angesehen?
Nee, die habe ich auch, als jetzt 2016 und da rausgekommen sind. Ich wollte es mir mal angucken, aber irgendwie hat es mich echt null gejuckt.
Das Ding war irgendwann durch, ne?
Ja, das war jetzt nicht so, wo ich gedacht habe, boah, das muss ich jetzt gucken, sondern es war irgendwie, jo, das gucke ich mal mir an, wenn ich dann irgendwann mal Zeit habe und dann, ach nee, gucke ich doch lieber jetzt was anderes und so hat sich es immer weiter hinausgeschoben bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt muss ich es auch gar nicht mehr gucken.
Ja, Akte X ist so ein Ding, da wächst man irgendwann raus, habe ich das Gefühl. Gut, du warst ja nie so richtig drin. Bei mir war das so, ich bin dann halt irgendwann rausgewachsen. Es hat sich irgendwann totgelaufen. Es gab ja die Gerüchte, das immer noch weiterlaufen zu lassen. Aber ich glaube, so ein bisschen das Problem bei Akte X ist ja vielleicht auch, dass du dich ja auch ständig wiederholst. Ne? Es sind zwar diese Mystery-Themen, aber das ist dann wahrscheinlich, hat ja dann irgendwann so ein Groschenheftniveau. Ich muss da jetzt auch wieder so an John Sinclair denken, der halt dann zum 1000. Mal gegen Vampire kämpft oder gegen Zombies oder gegen sonst irgendwas. Das kriegt dann, glaube ich, irgendwann, ja, wird's dann irgendwann lächerlich oder es wiederholt sich dann einfach zu sehr, ne?
Ja, also ich würde es vergleichen mit der Serie Supernatural. Die hat sich dann ja auch immer mal totgelaufen. Die war ja auch am Anfang sehr viel Monster der Woche und dann gab's halt diesen christlichen Glauben da hinten dran, der dann auch so als Story-Arc war, der dann aber ziemlich stark in den Vordergrund gelaufen ist und dann auch, was weiß ich, wie viele Staffeln die jetzt hatte, 12, 13 oder sowas und sich aber auch immer mal totgelaufen hat. Das sind halt Themen, das Problem ist halt, wenn du mit so auch mit Monster der Woche oder sowas hantierst, dann hast du schon irgendwann mal alles erzählt und dann musst du halt irgendwann mal auf irgendwelche wirklich sehr abstrusen Gedanken kommen, um da noch irgendwie was Neues zu erzählen. Besonders weil ja auch du ja eigentlich nur Sachen erzählst, die es ja auch schon in anderer Form als Film und Fernsehen gegeben hat. Sagen wir es mal so, diese ganzen Geschichten, die du in Akte X erzählst, also 90% der Geschichten, die gab es schon als Horror- oder als Thriller-Geschichten. Hier ist halt nur dann der Sicht aus dieser FBI-Ermittlersicht, dann, was dann irgendwie was Neues war. Und das ist dann irgendwann mal halt auch ausgelutscht, glaube ich.
Ja, dieser seriöse Anschein, den diese Serie am Anfang halt noch sehr, sehr stark hatte, je größer dieses Verwirrspiel, dieses Netzwerk aus Verschwörungstheorien gebaut wird, desto mehr fällt diese Seriosität so ein bisschen in sich zusammen. Ne?
In den ersten Staffeln kannst du ja auch immer noch sagen, ja, okay, die macht da oder dieses Syndikat, die macht das dann, dass das nicht nach außen dringt und keiner mitbekommt. Aber wenn du halt irgendwie in der 9. Staffel bist und was weiß ich, wie viele UFO-Sichtungen hattest mit irgendwie, was weiß ich, wie vielen Zeugen und irgendwie in den Nachrichten in irgendwelche Banküberfälle, wo irgendwelche mysteriösen, übernatürlichen Sachen waren, irgendwann mal ist es halt auch nicht mehr glaubhaft, dass das dann wirklich so geheim gehalten wird, dass man sagt, Leute, also so langsam wird's aber wirklich hanebüchen, dass erstens Scully da immer noch die Skeptikerin ist und nicht glaubt, was da passiert und dass dann halt auch alle anderen auf der Welt oder in Amerika nicht mitbekommen, was da gerade passiert, wenn das wirklich so offensichtlich teilweise in der Öffentlichkeit passiert, was da passiert.
Ja, da gab es halt noch nicht das Internet, weißt du? Diese eine PDF, die man zufällig in einem Forum gefunden hat, ja. Die den geheimen Plan offenbart. Ja, die Neuprogrammierung der Menschheit. Die Serie hat ja trotzdem, wie gesagt, diese Eckpfeiler eingeschlagen und hat ja bis heute, sage ich mal, diese Eckdaten gesetzt für Serien dieser Art. Also ich würde selbst sagen, dass sowas wie Lost ja seinen Ursprung auch in so einem Akte X-Ding halt irgendwie hat, ne?
Die sind schuld! Oh, Akte X!
Ja, oder guck dir mal zum Beispiel Fringe an. Fringe hatte ich das Gefühl ganz, ganz stark von Akte X, ne?
Ja.
Also Supernatural hattest du ja schon genannt. Oder was haben wir denn dann noch? The Warehouse 13. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Comedy noch dabei.
Und auch sehr viel billiger und schäbiger.
Ja, aber also Akte X hat dieses Ding ja losgetreten ohne Ende. Das fällt mir gerade ein, in den 90er Jahren sind ja dann auch bei den Computerspielen diese FMV, diese Full Motion Video Computerspiele entstanden, wo man 6, 7, 8 CD-ROMs hatte und dann, wo man irgendwann einige Jahre sich gedacht hat, Film und Spiel, das verwächst mit einem einzigen großen Ding. Und da gab es ja auch Akte X-Spiele mit entsprechend Filmszenen und so weiter.
Was man vielleicht erwähnen sollte, ist, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, den Erfolg der Serie mal in Zahlen zu benennen. Also wir reden hier gerade zwar davon, hier großer Erfolg, Kultklassiker, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, zum Beispiel die erste Staffel war bei den Rankings auf Platz 105 von 129.
Akte X hat sich da so ein bisschen aus dem Urschlamm nach oben gearbeitet.
Genau.
Das ist klar.
Das ging dann die zweite und dritte Staffel, da waren sie dann 63 und 55 und dann mit Staffel 4 waren sie dann auf Platz Nummer 12. Wo sie dann halt auch geschafft haben, ein paar Jahre zu bleiben. Aber dann mit der Staffel 7 ist es dann schon wieder runtergegangen auf 29 und dann bei der Staffel 9 waren sie nur noch 63. Also
ja gut, man muss auch überlegen, mit was konkurriert dann denn diese Serie? Ne? Die konkurriert ja dann da mit allem. Und da kann man natürlich gegen irgendeine Daily Soap oder was, die da ganz oben steht, nicht konkurrieren.
Ja, aber 105 von 129 ist schon nicht wirklich gut. Also
ja. Es gab ja dann 2001 The Lone Gunman, hatten wir jetzt ja mehrmals erwähnt. Das ist ja dann die Spin-off-Serie, auch wieder von Chris Carter. Lustigerweise auch von Vince Gilligan, wo es eben um diese Gruppierung geht, diese Freunde von Fox Mulder. Das war ja so ein bisschen Akte X Spin-off, allerdings etwas humorvoller. So zumindest der Gedanke.
Ich kann dazu nichts sagen, ich habe keine einzige Folge gesehen.
Ja, es gab auch nur 13 Folgen, da hast du letztendlich nicht viel verpasst. Man hat einfach festgestellt, einmal 2001, da war auch schon so der Akte X-Hype gefühlt so ein bisschen rum. Und dieser Humor, also Akte X ist ja eine relativ humorlose Serie. Also gibt's ja eher wenig Sachen.
Ich finde, Mulder ist schon sehr humoristisch manchmal. Also das ist immer dieser ruhige, ohne dass er eine Miene verzieht, aber schon immer mal wieder hier so und da so ein Spruch, der jetzt auch nicht ganz angepasst ist eigentlich zu der Situation, aber immer so sein Humor. Also ich fand Mulder schon sehr lustig, in Anführungsstrichen.
Ja, er ist ein leichter Zyniker, weil er auch selber so ein bisschen weiß, dass ihn alle als den Freak abtun und so weiter. Aber die Grundthemen waren schon oft immer sehr ernst mit den außerirdischen Entführungen,
den Monstern
und so weiter. Das war auch alles ziemlich brutal eine Zeit lang. Lone Gunman hat dann versucht, eben dieses ganze Mystery noch mit ein bisschen mehr Humor reinzubringen. Und das hat halt nicht wirklich funktioniert. Das war dann auch schon etwas pulpig, ein bisschen trashig. Und wie gesagt, es kam gerade mal auf eine Staffel mit 13 Episoden. Ja, kann man vergessen. Und ja, neben der Staffel 10 und 11, von der wir beide ja nicht ganz so viel wissen, und dem Kinofilm, dem letzten, der 2008 erschienen ist, und der Animationsserie, die jetzt dann angekündigt wurde. Sebastian, mal die allgemeine Frage wieder in den Raum geworfen. Was meinst du, Akte X, würde sowas heute noch funktionieren? Würde das generell heute noch ein Publikum finden? Oder sagst du, nee, das Ding ist ein Kind seiner Zeit und hätte heute so keine Überlebenschancen?
Ich glaube schon noch, dass das heutzutage funktionieren würde. Man hat es ja bei Supernatural gesehen, dass er jetzt erst, glaube ich, im letzten Jahr zu Ende gegangen ist und irgendwie 13 Staffeln hatten und ja auch mit so mysteriösen Themen zu tun hatte. Jetzt, da waren es keine FBI-Agenten, sondern zwei, ja, am Anfang jugendliche Erwachsene, die dann aber auch mit der Zeit gealtert sind und Monster gejagt haben. Ich glaube schon, dass das heutzutage noch funktioniert. Das Problem ist, man wird wahrscheinlich nicht mehr mit dem Monster of the Week kommen können heutzutage, weil Serien heutzutage eigentlich immer so eine durchgehende Handlung haben und Monster of the Week eigentlich leider meiner Meinung nach tot ist in der Serienlandschaft. Und deswegen, wenn du da, würde dann halt irgendwie ein Story-Arc sein, der dann wahrscheinlich irgendwie in 8 Episoden überspannen würde. Das würde schon noch gehen, glaube ich.
Ja, es gibt ja heutzutage sehr viele, ich sag mal, gerade auf Netflix, viele mysteriöse Crime-Serien, die dann immer so ein gewisses mystisches Element dabei haben. Ja, die Frage ist so, ob das noch in diesem Polizeigewand funktioniert würde. Weißt du, so ein CSI X-Files oder so, sowas in der Art. sehr actiongeladen, mit einem Team dahinter, nicht einfach nur zwei Hauptfiguren, sondern so eine ganze Ermittlergruppe, die so ein bisschen hart drauf ist.
Ich hatte ja immer die Idee für eine Serie, wo es um zwei Typen geht, die für eine Versicherungsgesellschaft arbeiten und dann immer solche Fälle dann bearbeiten, die dann vorher bei Akte X oder sowas aufgetaucht sind. Also zum Beispiel auch irgendwie der Iron Man hat die Stadt bei Marvel beim ersten Film zerstört und dann kommen da die Versicherungsagenten und müssen das abwickeln.
Ja, du und die beiden anderen Zuschauer dieser Serie würden sich bestimmt sehr darüber freuen. Ich weiß es nicht. Bräuchte ich ein paar mehr Informationen.
Finanzierst du mich
nicht? Der heißen Nadel.
Das hier ist mein Pitch. Also wer will, dass das realisiert wird, schickt mir Geld. Meine Kontonummer werde ich veröffentlichen.
Sebastian, ich hab dir doch schon gesagt, sobald meine Kryptowährungen durch die Decke gehen, bist du damit an Bord. Ja. Das ist dann überhaupt kein Problem. Dann spielt Geld keine Rolle. Ja. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viel, Sebastian, und wir haben jetzt auch schon viel über die Serie gesprochen. Wollen wir mal so ein bisschen ins abschließende Fazit reingehen? Wie hat dich das jetzt so zurückgelassen, das sich nochmal anzusehen?
Ja, wie gesagt, also ich hatte jetzt versucht, dann mir als du die Serie ausgesucht hast, so zum Anlass zu nehmen, meine Lücken hier bei der Serie zu schließen, die ich hatte. Und habe dann versucht, halt mal Folgen zu sehen, von denen ich wusste, die kannte ich jetzt noch nicht. Oder mir auch ein bisschen mehr in diesen Story-Arc, den ich wusste nur, um was es da im Großen und Ganzen geht. Aber hatte das nicht mehr so filmisch präsent vor mir und hatte mir gedacht, komm, das schaust du jetzt nochmal an. Und habe deswegen viele Folgen geguckt, die halt diesen Myth-Arc erzählen. Und das war ein Riesenfehler. Weil, wie wir es halt schon gesagt haben, das sind halt die sich ziehen, wo es nicht vorangeht. Und dann irgendwann mal in der Mitte habe ich gesagt, komm, lass gut sein, die lasse ich jetzt mal außen vor und ich schaue mir jetzt die Monster of the Week Folgen an, schaue mal im Netz nach Folgen, wo die sagen, das wären gute Folgen und da habe ich dann auch einige Folgen, also eine ganz gute Anzahl an Folgen gesehen, die dann auch richtig Spaß gemacht haben, die gut erzählt waren, die eine gute Geschichte erzählen, die spannend sind, die auch einen schönen Twist haben, also man kann sich vielleicht die Serie von Anfang bis Ende nochmal durchschauen, wenn man halt ein alter Hardcore-Fan ist und sich das nochmal antun will. Wer die Serie nicht kennt oder auch jetzt nicht der große Fan war, der sollte halt, wenn er sich dann nochmal Folgen anschaut, dann wirklich vorher im Netz schauen, wo es sich lohnt, was man sich anschauen sollte. Weil, wie gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl an Folgen, die echte Grütze sind und einige, die sie halt nur so dahin plätschern, die dann für die Story im Grunde wichtig sind, damit man es mal gesehen hat, aber das sind dann vereinzelt nur einzelne Szenen aus der ganzen Folge, die man dann braucht. Und deswegen ist es, mit Vorsicht zu genießen, die Serie sich nochmal anzugucken. Aber sie ist nicht schlecht. Also mir hat's jetzt nicht wehgetan, wie bei manch anderen Serien, die du vorgeschlagen hast, mir das dann nochmal anzutun.
Ja, also den Impact, den Akte X hatte und was es bis heute quasi verursacht hat, was es für Auswirkungen sind, das kann man nicht wegdiskutieren. Da ist Akte X wirklich, steht da einmalig in dieser Zeit dafür, was es erreicht hat. Ich habe diese Serie immer sehr weit oben bei mir in der Hitliste gehabt zu Akte X. Da habe ich verdammt viele gute Erinnerungen dran gehabt. Und für mich war die Serie auch wirklich immer so eines der, mal in meinen persönlichen Top 10. Und ich befürchte, da ist sie so ein Stück weit rausgerutscht. Also dieser Myth-Arc ist wirklich nicht gut gealtert. Diese ganze Verschwörungstheorien-Geschichte mit UFO-Sichtungen, Aliens und so weiter. Das ist auch alles mittlerweile ziemlich, ziemlich angestaubt. Mittlerweile gibt's andere Verschwörungstheorien. Das ganze Pacing hat mich sehr überrascht. Die Serie hat ein merkwürdiges Pacing. Monster of the Week-Sachen gehen sehr schnell durch, die machen Spaß. Die anderen Folgen ziehen sich leider ziemlich. Ich hatte sehr viel Respekt vor der Serie und jetzt so nach all den Jahren und dem Wiedergucken hatte ich so das Gefühl so, die Akte X-Zeiten, die sind definitiv vorbei. Also ja, man kann im Internet viele, viele Listen finden, wo man sich noch mal ein paar Folgen angucken kann. Und wenn man wissen will, wo die ganzen aktuellen Strömungen, die es so gibt, wo die herkommen, dann kann man sich mit Sicherheit auch noch mal so ein paar alte Akte X-Folgen angucken. Aber im Großen und Ganzen hat mich das schon ein Stück weit ernüchtert. Ich weiß auch nicht. Es ist super, super schade. Aber für mich ist diese Serie, hat den Sprung nicht geschafft. Die ist irgendwo in den 90ern stecken geblieben. Also tatsächlich so aus dem Bauch heraus, nicht mehr so ganz mein Ding. Schade, schade.
Jetzt dachte ich, jetzt werden wir einmal konträr hier wieder, wo wir uns streiten können, und dann haben wir ja doch die gleiche Meinung schon wieder.
Naja, wir haben uns doch sehr schön bei deiner Schön und das Biest gestritten. Ja, nee, es ist wirklich so. Also diese kindliche Faszination, die ich da hatte, da sehe ich halt jetzt mittlerweile eher nur, dass das unglaublich viele leere Phrasen sind, die überhaupt keine Bedeutung haben, und Dialoge, wo ich immer früher das Gefühl hatte, da steckt so viel drin, da steckt so viel dahinter, das ist alles so cool gemacht. Ach, überhaupt nicht. Es ist alles schwierig. Das Beste ist immer noch die Musik, der Soundtrack, der gefällt mir, diese Titelmelodie.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Na gut, das kennt man ja. Also ja. Wir haben sie ja zu Anfang eingespielt. Mark Snow, die ja eine Zeit lang sogar auch hier in den Dance-Charts war, in den deutschen, weil es ja auch dann so eine Dancefloor-Version von gab. Ich glaube, ich habe sogar die Maxi-CD davon gehabt. Und dieser Hall-Effekt, den man da am Anfang hört, wenn die Musik beginnt, das war ja angeblich, gut, es ist wieder so eine urbane Legende, war ja angeblich nur ein Versehen, weil der Komponist Max Snow mit dem Ellbogen aus Versehen auf die Echo-Taste gekommen ist, als er das eingespielt hat.
Ja, weißt du, was der noch für eine Titelmelodie gemacht hatte?
Sag.
Hart, aber herzlich.
Das ist Mrs. Hart, eine tolle Frau.
Ja, genau. Die Titelmelodie ist auch noch von ihm. Der ist schon ziemlich lange im Geschäft gewesen.
Großartige Serie, über die man auch mal sprechen könnte. Ja, Sebastian, das war unser Ausflug in die 90er. Ich habe es mir tatsächlich schlimmer und schwieriger und aufwendiger vorgestellt. Als ich dieses Akte X-Ding auf meinem Tisch hatte, habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, da hast du dir jetzt so einen Titan rausgesucht. Wie kann man denn den adäquat herangehen? Aber er hat mir im Vorfeld mehr Angst gemacht, als er dann wirklich, wirklich war. Ja. Klar, man könnte jetzt jede eigene einzelne Folge durcharbeiten, und mit Sicherheit macht da auch so ein Einzelpodcast bei solchen großen Serien Sinn. Da kann man sich schön mit beschäftigen, da kann man viele spannende, tolle Sachen drüber erzählen. Ich für meinen Fall muss wirklich sagen, ich bin aus dieser ganzen Thematik krass rausgewachsen.
Ja. Ja. Dann sind wir hier durch, oder was?
Ja, dann können wir diese X-Akte schließen. Ha, den habe ich von langer Hand vorbereitet.
Ja, dann gehe ich mal den Aluhut abziehen und füttere die Hirnschnecke.
Ja, und dann können wir doch mal schauen, welche Fälle als nächstes wieder auf uns warten, Sebastian. Ja. Mann, ich hätte diese Witze die ganze Zeit noch viel öfters bringen müssen, ne? Mit diesen Anspielungen.
Ja, nee, ist besser so.
Na gut. Egal, wie auch immer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wir werden auf jeden Fall bei der nächsten Episode wieder eine neue Akte für euch aufschlagen.
Da werde ich dann hoffentlich mal die Serie aussuchen dürfen, dann gibt's auch mal was Ordentliches.
Ja, sehr gerne, Sebastian, ich freue mich darauf.
Ich werde dich so leiden lassen, wenn ich wählen darf.
Die S-Akten, die Sebastian-Akten werden wir dann mal ausgraben und dann schauen wir mal, wie die gealtert sind, ne? Okay. Das war's für diese Episode und ja, bis zum nächsten Mal, oder?
Jo, bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Ciao.